Geschleift, siebte Folge. Herzlich willkommen, Damian Brunner. Du bist zu Gast bei uns heute und wir freuen uns, Raffi Walser, Dino Kessler. Schön, bist du da. Ja. Wie geht's dir?
Merci für die Einladung. Gut, gut, relaxed. Ein bisschen anderen Tagesablauf, aber alles gut.
Fitness?
Der Kunde hat mich morgen recht anzündet. Ich habe da schon irgendwie After-Career-Body, aber ich finde, ich bin jetzt schon noch recht in Shape.
Was heisst After-Career-Body?
Ja, es hat das Büchlein irgendwie langsam. Aber,
okay. Ja. Hat früher zum guten Ton gehört, schon während der Karriere?
Ja, yeah, nein.
Nicht?
Das Büchli?
Also früher,
bei euch, ja.
15, 20 Jahre. So.
Ja, da hatte ich auch einen Teamkollegen, die so waren. Aber jetzt im neuen Standard, die Jungen pushen schon recht. Fitness ist ein Höhepunkt, da musst du schon mitheben.
Absolut, das gehört dazu. Das war natürlich noch Spass gewesen. Wenn früher aber auch irgendwie schon, wenn einer nur ein bisschen einen Ansatz hatte, hat schon geheißen, schlicht angemöckelt schon. Dann macht es wahrscheinlich nicht mehr lange.
Ja, aber heute gibt es ja auch nicht die einen oder anderen, wo kein Sixpack haben, vielleicht.
Ja, da gibt es genug. Da gibt es genug, oder?
Also, ich will das nicht mehr zu nahe treten, aber wenn ich den harten keinen sehe, dann macht mir sehr viel Spass.
Ich kann jetzt keinen
sagen. Das ist uns Goal wie verrückt, aber also austrainiert im Sinn von.
Gut, bei mir muss man sagen, ist jetzt der Körper schon eigentlich einmalig. Also, wenn ich sehe, wie viele Gegenspieler das einmal braucht, um den stoppen mit einer Hand an der Scheibe, dann würde ich sagen, ist das Wohlstandsbüchlein erlebt.
Gut, ich gehe fleissig fischen. Da hast du nicht so viel Fisch gegessen, dass jetzt einfach da ist jetzt einfach die Postur da. Aber wir wollen ja nicht über den Hartigkeinen grundsätzlich reden, sondern über dich. Damian, freut mich besonders, dass du da bist. Jetzt ist es etwa 3 Wochen her, seit du bekannt hast, dass du Karriere beendet hast. Ist 3 Wochen, oder?
Hey, ich weiss nicht, es fühlt sich schon Ewigkeit
an. Eben, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie fühlt es sich jetzt an?
Schon relativ weit weg. Ich habe erst so ein bisschen komisches Gefühl jetzt, als ich heute hergefahren bin. Irgendwie, ich bin schon in den Gedanken irgendwie schon weg in vielen Sachen. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr da alles aufrollen wollt heute oder auf was das mich zukommt. Und ja, jetzt lassen wir es mal auf uns zukommen. Aber mir geht es eigentlich super. Wirklich relaxed. Ich bin noch an dem Match ab und zu. Ich bin in der Garderobe am Morgen ab und zu, aber natürlich in einer Zuschauerrolle.
Wann ist denn der Entschluss gefallen? Wir haben mal einer gesagt, wer es wollte, ist das gewesen. Wenn der Rücktritt kommuniziert wird, ist etwas anderes, als wenn ein Entschluss fällt. Und von dem Moment weg, wo du dich selber entschliessest, zum Zurücktreten, solltest du eigentlich nicht mehr spielen, hat er gesagt.
Ja, also gut, für mich wirklich fix ist gewesen, dort, wo ich mich nachher jetzt das letzte Mal halt wirklich sehr gravierend am Oberschenkel im Training verletzt habe. Und dann ist es halt nochmal 3 Wochen gegangen, bis ich es konnte kommunizieren. Ja. Und dort ist nachher mit der Kommunikation ist mir schon, ist ein rechter Stein vom Herzen gefallen. Es sind irgendwie schwierige 3 Wochen gewesen. Vor allem der Build-up nachher auf Kommunikation her. Sehr emotional, viele Bilder im Kopf gehabt, irgendwie Sachen durch den Kopf, wo man doch hätte können oder hätte man doch wollen und viel Tränen auch geflossen. Und dann eigentlich ab dem Tag von der Bekanntgabe hat sich so das ganze Muster, so wie auf einen Klopf geändert. So der ganze Last ist abgefallen, Druck ist weggeht und dann eben, das habe ich jetzt erst ein paar Mal gesagt, ich habe unglaublich schöne Nachrichten bekommen, wo der Tag eigentlich nachher einer der schönsten Tage von meiner Karriere nachher war, schlussendlich.
Aber eben kann man vorstellen, als Sportler, da willst du immer zurück aufs Eis, besonders du willst immer spielen oder hast das in dir drinnen.
Yeah.
Ist dann wirklich eigentlich mit dieser Pressekonferenz auch dir wie dann im Kopf bewusst wurde, hey, jetzt ist etwas Grossartiges vorbei und es fängt wie ein neuer Lebensabschnitt an.
Ja, definitiv. Ich glaube, eben, ich bin ja schon, meine Karriere hat sich schon ein bisschen gezeichnet von teils schweren Verletzungen oder kleineren Verletzungen, die mich immer wieder zurückgeworfen haben. Und ich habe immer sehr viel investiert, um zurückzukommen, um viel zurückzukommen, fit zurückzukommen. Und ja, das ist auch so ein Bread and Butter von mir gewesen, oder? Dass ich wirklich alles investiere, dass ich gleich wieder spielen kann. Und jetzt, diese Saison mit diesen vielen Verletzungen, habe ich einfach eingesehen, dass es geht nicht. Und dann ist wirklich der Schluss dann zu fassen und wegzutreten und nicht mehr spielen, ist mir ein Stück weit abgenommen worden. Aber ich habe es ja in mir rein tief nachher wie gewusst und akzeptiert.
Und wie schwierig ist es dann nachher gewesen? Kann man vorstellen, dein Handy ist wahrscheinlich explodiert, oder?
Ja, eben, also es ist explodiert, logischerweise, ja. Also da haben wir wirklich Leute geschrieben, viele, die gar nicht meine Nummer gar nicht gehabt haben. Es ist wirklich, also wunderschöne Nachrichten. Es sind haben sich auch viel etwas dabei überlegt, noch irgendeine Anekdote erzählt. Oder ich war so gerührt gewesen, wirklich, es ist Wahnsinn gewesen. Und das ist nochmal, das ist so ein schöner Tag gewesen. Und es ist so der Build-up und die Tränen, oder hat so ein bisschen, so wie es geändert hat, ist nachher einfach auf einen Klapp verflogen gewesen. Der Druck von mir, oder wie soll ich sagen, mal von mir so die Erwartungen, der Druck, was ich immer wollte repräsentieren oder meine Ziele auf mich. Und so das kompetitive Denken ist auch auf einen Klapp weg gewesen. Und das ist nachher so ein schönes Gefühl gewesen, so eine Erleichterung, eine richtige Erlösung.
Wie ist das gewesen bei der Mannschaft? Das haben wir ja schon viel gehört, wenn man Rücktritt bekannt gibt, dann ja, steht man vor die Jungs an in der Garderobe und sagt, hey, das war's, wenn du uns ein bisschen mitnehmen kannst in dem Moment. Also, ich stelle mir das unglaublich schwierig und mega emotional vor. Es sind auch sehr gute Kollegen von dir, die das Biel noch in der Mannschaft sind.
Ja, also ich habe mega Glück gehabt, das Jahr mit der Mannschaft. Die haben ja gemerkt, dass es relativ schwierig ist für mich. Die kennen mich, meinen Ehrgeiz und was ich will bringen oder den Anspruch an mir selber. Und sie sind die ganze Zeit echt so unterstützend gewesen, haben mir geholfen, ein gutes Gefühl gegeben in der Garderobe. Sie sind mit mir an dem Mittwoch, wo frei war, sind immer ein paar ein bisschen Käpseln gekommen, ein bisschen Bago. Gutes Gefühl, einfach mega cool. Und dann, die haben dann gemerkt, es wird wirklich eng. Das spielt der Körper, macht wirklich nicht mehr mit. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ja, die sind eigentlich darauf vorbereitet. Ich bin darauf vorbereitet und ich kann es nicht. Dann haben, nach welchem Match ist das gewesen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Und dann dachte ich, ja, kann das denn jetzt?
So nebenbei sagen.
Dann müssen wir auch sagen, nach der Ansprache vom Trainer. Und dann, ja, die Stimme ist dann schon noch ein bisschen schlotterig geworden. Und ja, jetzt haben sie natürlich ein bisschen übertrieben langen Applaus gegeben. Und dann bin ich dann gleich der Trainer wieder sehr nahe gewesen. Aber ich habe es überstanden.
Aber es ist auch schön. Was wählst du da für Worte? Weißt, braucht es überhaupt viele Worte? Oder wissen gerade alle Bescheid, hey, ja, und dann kommen sicher auch die ersten Bilder wieder führen, die Erinnerungen, die
du hast. Also, ja, weißt du, ja. Es ist auch ein bisschen schwierig. Ich weiss auch nicht, ob es jetzt mega der Zeitpunkt war für eine riesige Message.
Ja.
Zu dem Teil, wo wir gerade in der Saison gestanden sind. Und ich glaube nicht, dass jetzt dort Wort mega einen Einfluss gehabt hätte in dem Moment. Ich glaube, für mich war viel wichtiger gewesen, so was ich habe versucht zu darstellen oder wie ich wahrgenommen wurde bei der Garderobe. Und hoffentlich, dass die Spieler gewusst haben, was mir der Sport bedeutet. Und ja, die haben auch gemerkt, dass es nicht einfach ist für mich, jetzt so zurückzutreten. Und ich glaube, eine Message, die ich versucht habe zu geben, ist, ich geniesse jeden Moment. Es macht so, die Karriere ist fertig. Und während der Karriere glaubst du es nicht, aber wenn sie fertig ist, dann ist es einfach so.
Ist dann irgendwie, eben, du hast gesagt, eine Erlösung rum, im Sinne von, man darf das ja nicht falsch verstehen. Du bist nicht froh, dass es fertig ist. Irgendwie zwar schon, ich glaube, wir haben das bei mir auch erlebt, was dann vorbei war. Es sind doch ein Haufen Sachen, die auch mit dem Alter und vor allem mit den Verletzungen dann mühsam werden. Vor allem die Verletzung ist eins, wenn sie passiert, aber nachher der Build-up, bis du wieder fit bist nachher und wenn dann wieder etwas kommt, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also es ist extrem schwierig, aber ich glaube auch die extra Zeit, die du täglich investierst, einfach um den Körper in Gang behalten in diesem Alter. Also für mich ist enorm gewesen. Also wir reden von morgen früh und ich sage, es ist, geht halt nicht mehr ein Kaffee trinken und um 10 Uhr aufs Eis. Es ist halt einfach wirklich ein halbstündiges Warm-up. Dann hast du den Kraftteil, der dazukommt. Nach dem Training ist eine Massage, Physio und dann halt noch Spezialsachen, die ich habe treaten musste, wo ich teils in der ganzen Schweiz rumgereist bin. Und der Aufwand ist gross geworden. Und eben nochmal, es ist einfach, ich glaube schon, dass die Erlösung ist auch wirklich das mit dieser Mitteilung, dass das kompetitive Denken, das komplett wegfällt, hat mir schon geholfen. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie noch etwas hängen geblieben ist. Es ist so eine Zufriedenheit rum. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann wieder zurückkommt, wo es mich mehr kützelt. Aber jetzt, Stand jetzt, ist so eine Zufriedenheit rum.
Was ich mich noch gefragt habe, du hast in einem Interview gesagt, dass eben die Verletzungen, die so oft, wenn der Name Damian Brunner fällt, kommen immer die Verletzungshistorie jetzt wieder, was am Schluss alles war, ist, aber was ich besonders krass gefunden habe, dass es dich eben auch vor allem jetzt nach der Karriere auch im Privaten verfolgt hat, also dass es schwierig war, eben, du hast auch chronische Krankheit,
ja.
Aber auch Verletzungen, oder, dass es nicht einfach war. Und ich meine, du bist 38, wirst bald 39, wirst bald Papi vor allem, ja. Da gibt es viel Wichtigeres wie der Eishockey. Wie ist der Stand da jetzt? nach diesen 3 Wochen. Ich glaube, am Anfang war es schwierig gewesen.
Ja, sehr, aber ist es 3 Wochen? Es ist doch schon länger.
Ist schon länger?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist länger, aber es ist ja gleich.
Ich kann mal googlen vorher, glaube ich, über 3 Wochen.
Mach nein, also stand jetzt, oder das war natürlich schon ein grosser Diskussionspunkt gewesen, also wo es wieder geklopft hat, habe ich dann schon einmal mit der Arzt gefragt, du, was ist los? Eben, ich will im Sommer golfen, ich will Paddle-Tennis spielen, ich will noch shooten und vor allem habe ich jetzt ein Töchterchen, das kommt, das ich will rumrennen. Bin ich irgendwo durch eingeschränkt und da haben wir natürlich schon auch sehr viele Abklärungen gemacht, also Blutbild und noch 2, 3 andere Doktorbesuche. Und ich glaube jetzt, der Stand ist schon so, dass mein Körper, also die letzte Muskelverletzung und Zehnenverletzung, die muss leider jetzt sicher noch ein bisschen ausheilen, aber die ist dann sicher, wenn im Juni sollten das wieder gut sein, der Mai. Und ich glaube jetzt mit der Ruhe auch der Körper ohne Stress zu wieder zurückkommen, Physio reduziert nur auf Verletzung und nicht auf den Gesamtkörperaufbau, das hilft, wenn der Körper jetzt extrem viel Pause hat und Ruhe, um sich zu erholen. Und ich hoffe schon, dass ich im Sommer dann ohne Schmerzen dastehe.
Aber das muss das Ziel sein, oder? Dass man noch die Karriere kann.
Ja, das ist ja das, was mich auch beschäftigt hat, logischerweise. Also, ja. Und, also
aber das willst du schon nicht. Nein, aber das nachher, wenn du aufhörst schon.
Nein, gar nicht. Ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg.
Ja. Ja. Eben, dass schmerzfrei kannst existieren, ja. Im Sinne von, ich muss jeden Tag noch Schmerzmittel nehmen oder zuerst mal in die Masse,
ja,
dass ich überhaupt kann aufstehen.
Nein, Finger weg von dem. Nein, aber ich meine, ich habe es auch gemerkt, in den letzten Jahren ist halt schon, meine Muskeln sind so anfällig und ich habe immer die Knöpfe in den Muskeln gehabt. Es ist halt scheiße, du wachst am Morgen auf und das Erste, wo ist so wie, du machst einen Schritt aus dem Bett und du merkst gerade, scheiße, der Adduktor ist zu. Der grosse Oberschenkelmuskel ist zu und ich bin einfach an einem Punkt gewesen, die haben das gar nicht rausmassieren können. Wenn das ist immer das Dry Needling relativ extrem und dann bist du irgendwie wieder verspielt.
Was heißt Dry Needling?
Ja, das ist einfach Akupunktur, oder?
Also es ist Stechen, Nadeln?
Stechen, ja. Also das ist das Einzige, was gewirkt hat bei mir. Aber das ist immer so ein Impact auf das Nervensystem und das, mein Matschtag zum Teil, also dass ich irgendwie auf dem Eis gestanden bin, einfach um die Muskeln irgendwie herzubringen, das ist eigentlich grundsätzlich ja schon nicht der Sinn von der Sache.
Und eben, du bist ja ein Gambler gewesen, also ein Gambler im besten Sinn, also einer, der raus ist und hat wollen Spass haben, das sehr gut gemacht hat, aber eben der Genuss, dir hat man den Genuss immer angesehen. Und wenn dann musst du 3 Nieteln, sage ich jetzt einmal, bevor du Spass hast. Ist ein bisschen in Frage gestellt, oder?
Ja, gut, das sind ja alles Sachen schlussendlich, die mir auch geholfen haben, nachher nochmal etwas können, die Passion, die ich für den Sport nochmal länger können ausführen. Und ich habe das alles auf mich genommen, weil ich das einfach so geliebt habe, oder? Ja. Aber eben, wer mich in meinen 20er Jahren, also zwischen 20 und 30 Spielen gesehen hat und nachher, sagen wir so ein bisschen Post-Lugano-Verletzungen, schon nicht mehr ganz gleich agil unterwegs gsi und wie zu der besten Zeit. Also es hat mich ja grundsätzlich auch sehr ausgemacht, wie beweglich ich gsi bin, wie intuitiv ich halt auch viel Bewegungen habe unter Druck können machen und so am Gegner eigentlich technisch und läuferisch mit diesen Sachen, Skills ein bisschen Part überlegen gsi bin und sobald das der Körper nicht mehr mitmacht und du intuitiv schneller denkst, wie der Körper mitmacht, bist halt einfach limitiert und darum ist dann sicher auch ja, du hast halt die Erwartungen an dich selber und kannst teils an diesen Erwartungen dann halt auch nicht mehr gerecht werden.
Ist es manchmal auch einfach zu viel gewesen, also dass du irgendwie gespielt hast, obwohl du verletzt warst und einfach hast durchbeissen, du hast gleich aufs Eis wählen und das hat dich dann einfach wieder zurückgerührt. Also würdest du das vielleicht auch Jungen jetzt mitgeben oder Teamkollegen mitgeben, wenn er verletzt sind, kurieren das aus, weil sonst wird es einfach noch übler.
Weißt du, jetzt so rückblickend muss ich sagen, habe ich das sicher nicht gut gemacht. Also ich habe einmal zu viel, bin ich ruhig gewesen, aber man muss gleich auch ein bisschen schauen, woher das wir kommen im Eishockey. Ich meine, gleich so, wo ich das allererste Mal Verletzung hatte, war halt gleich der schätzende Coach von mir, oder? Eigentlich mein grösster Förderer, aber das ist halt ein kanadisches Beispiel, ist halt ja, es ist long way from the heart, habt Schnurren und Spiel, so quasi. Okay. Und dann immer noch, 70% von dir sind besser wie von den anderen 100% spielen. Und das ist ja natürlich auch, der Trainer hat ja dort schon auch rechte Macht, um dir immer ein schlechtes Gewissen zu machen. Und du hast ja dann das Gefühl, ja, solange ich irgendwie auf dem Eis stehen kann, oder, dann spiele ich. Und das ist auch dir verankert, dass du der Mannschaft musst helfen und willst helfen. Und es gibt ja eine Lösung, um auf dem Eis zu stehen. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen, ich habe mich ein bisschen zu wenig von diesen Sachen können lösen während der Karriere und habe einmal zu viel, bin ich aufs Eis gestanden, wo ich nicht erzählen, wo nachher einfach etwas Schlimmeres passiert ist. Und das hat man sicher ein bisschen besser machen können. Aber rückblickend halt auch einfach schwierig, wenn man jetzt so einfach so über den Tisch hinein diskutiert. Du bist ja so ehrgeizig und willst einfach performen, egal wie.
Ja, und eben der Ehrgeiz, der ist ja schon früher gekommen, um vielleicht Karriere noch ein bisschen aufzurollen. Du bist ja beim EHC Kloten gross geworden. Wir haben vorher gerade noch diskutiert über die Meisterjahre von Kloten, wo du noch im Stadion gehockt bist. Also dort ist eigentlich deine Liebe zum Hockey entstanden, im Schlupfweg in Kloten. Dort hast du gewusst, hey, irgendwann will ich da unten sein und auch Nazi anspielen.
Ja, definitiv. Mein Grosspapi hat mich als erstes Spiel mitgenommen. Da bin ich etwa 4 gewesen, also im 90er Jahr rum. Im alten Stadion. Das war schon auch laut, das war geil. Und ja, das war eine fantastische Hockeymannschaft. Die haben super Hockey gespielt, geile Ausländer gehabt, wirklich top, die so das Mannschaftsgefüge komplettiert haben mit super Schweizer Spielerpart, super Goalie. Und das ist eigentlich die letzte Dynasty, die es im Hockey gegeben hat.
Das können wir jetzt aber auch bleiben lassen.
Ich würde schon noch gerne dort bleiben. Weil eben dort sind ja deine Qualitäten nachher zum Vorschein gekommen. Oder wie gesagt, dein Schuss tut nicht weh und das hat dich angespornt und dann hast du die Schüsse hinterher gepfeffert und hast dann One-Timer geschafft. Und das ist, glaube ich, das, was dich auch auszeichnet. Also ich weiss noch, wo du in der NHL warst, am Morgen, ich bin aufgestanden, YouTube da mit Brunner eingegeben, hat sie wieder reingehängt, oder? Und auch sonst deine Goals sind meistens wirklich geile Schüsse gewesen, oder? Und dort hat sich das, glaube entwickelt, wo das für dich ein Ansporn war, wo andere denken, wieso sagt ihr mir das? Aber für dich war es ein Ansporn, hey, ich will schiessen, machen, tun. Ja. Oder dort hat sich das dann entwickelt.
Ja, er hat es mir ja nicht nur so gesagt. Er war ja natürlich am Morgen nachher auch mit Trainer gewesen. Also gut, ich habe Elite B gespielt, aber er war mit Trainer gewesen und er ist ja nachher auch jeden Morgen mit mir auf dem Eis gestanden und hat den Pass gegeben zu diesen Übungen oder zu diesen unzähligen Direktabnahmen. Hat er ja dann auch viel hergelegt. Und ich meine, das sind immer... Ich glaube, ich habe wie in dem Alter speziell so 14, 15, 16, habe ich einfach einen Weg müssen finden, weil ich in gewissen Sachen einfach dem Gegner unterlegen war, habe ich Qualitäten entwickeln, wo mich abhebt von den anderen, damit ich kompetitiv bleibe. Und ich habe dort sehr viele Stunden investiert in technische Elemente, in Repetitionen, in meinen Schuss, also unzählige Goalie-Stunden gemacht, Goalie-Schul-Stunden gemacht. Und ich glaube, das ist nachher schon auch, wo mich nachher später ausgemacht hat oder ausgezeichnet hat, er gab, um jemandem vielleicht zuzuschauen, einem guten Spieler zuzuschauen und zu verstehen, wieso er etwas gut macht, wieso er Goals, wieso er einen besseren Schuss hat, wieso er es schafft, einen Verteidiger auf die falsche Fährte zu locken, immer 1-1, wieso er mehr Platz hat auf dem Eis. Ich habe immer versucht, nicht einfach zu sagen, er ist ein guter Spieler, sondern ihm zuzuschauen und herausfinden, wieso.
Bei wem hast du das zum Beispiel gemacht?
Also der grösste Influence ist so für mich ganz klar Kimmo Rintanen. Ja. Das ist das war so ein Glück gewesen, nach diesen Flugjahren in Kloten, da bin ich auch mehr Fan und habe die angekimmelt. Und ich habe ja nicht genau verstanden, was da los ist. Ich habe einfach Freude gehabt. Aber wo der Kimmo gekommen ist, der hat so etwas verkörpert, der hat einfach Hockey gespielt, nochmal etwas Hockey gedacht und gespielt, nochmal das Stiefel höher wie alle anderen. Und das hast du nachher, wenn du mit ihm trainiert hast und zusammengespielt, gemerkt, das ist so eine Bereicherung gewesen in jedem Training, was er aufs Eis gebracht hat, sein Hockey-IQ. Und das ist einfach, da hast du so viel können mitnehmen und aufsaugen. Das ist einer von den genialsten Spieler mit NHL alles, was ich jetzt zusammengespielt habe oder gesehen habe spielen.
Was ich eben schon krass finde, man sagt viel, ja, Dami Brunner, das ist ja nur Talent, aber es ist eben nicht nur Talent. Wenn du dir Sachen erzählst, Repetition beim Schiessen, dann hast du im Rintanen zugeschaut. Also das kann man auch, glaube ich, heute auch gar nicht mehr schaffen, einfach in die Nation kommen, nur mit Talent. Also, ich weiß es nicht, aber ich würde es behaupten, es wird schwierig.
Jetzt muss man sowieso sagen, das Hockey wird immer besser. Also, was vor 20 Jahren gelangt hat, langt heute nicht mehr. Also die werden immer besser. Aber ja, ich meine, ich habe viel vom Papi mitbekommen, oder? Polysportiv. Und was ich muss sagen, ich bin nie daheim vor dem Fernseher gegangen. Ich habe nicht Game, nicht Nintendo, Playstation. Ich bin verrissen gewesen, rumgesäckelt, shootet. Ich bin ins höheren Alter zu Kloten auf den Freieislauf und einfach mit random people mal in meinem Drittel halt einfach gespielt. Das sind halt, andere haben gedacht, ja, ich bin doch da der Profi in den Novizen und in der Elite, was soll ich auf den Freieisfeld? Da habe ich noch nichts verloren. Ich einfach jede extra Stunde mitgenommen, die ich konnte. Und ich glaube einfach, das sind Details, wenn ich zurückschaue, das hat mir sehr viel gebracht. Und das hat dann nachher so eine Selbstverständlichkeit in mein Spiel gegeben und ein Selbstvertrauen, weil ich das alles so viel geübt habe, dass ich nachher auch intuitiv auf so einem höheren Level können spielen konnte, zu meinen besten Jahren.
Dino?
beeindruckend.
Ja, also ich finde es vor allem eine sehr gute Aussage, dass mit dem Gamen, weil ich spiele jetzt zwar nur noch Bierliga, Drittliga, aber ich wirf das immer meinen 20-jährigen Teamkollegen vor und gehen gamen. Sag, geh mal raus, geh spielen und nicht immer gamen. Ich finde es das schön, dass du das sagst und wird den Ausschnitt sicher allen schicken von meinem Team. Aber ist das auch etwas jetzt, gut, jetzt, ja, wirst, Papi ist zuerst mal ja, der Anfang, aber ist das auch etwas, wo du in Zukunft denkst, möchtest du deiner Tochter mit auf den Weg gehen, jetzt ganz weit führen schauen, einfach jetzt mal ganz im Kontext, einfach so ein bisschen das Spielerische, ja, etwas, ja, das was du gerne willst fördern.
Ja, ich sage, ich habe das grosse Glück gehabt, oder, dass ich Eltern hatte, die mich gefördert haben und mich unterstützt haben in etwas, was ich einfach geliebt habe. Sie haben mich aufgeklopft in schwierigen Situationen, wo es mehr wie einen gegeben hat, sind sie da gewesen, behütet, die Hand drüber gehalten und einen Weg gefunden, zu mir ein positives Gefühl zu geben, um eine Challenge wieder neu angehen, Lösungen finden. Und ich glaube, da habe ich Glück, dass ich gute Vorbilder habe. Wie ich jetzt dann wird sein, das wird sich zeigen. Ich lasse das relativ locker auf mich zukommen. Es ist, meine Geschwister sind beide Eltern, die machen das sensationell. Und eben, was ich dann genau weitergehe oder wie das ist, ich glaube, jetzt freuen wir uns einfach mal und hoffen, dass alles gut kommt bis dorthin.
Wann ist es denn soweit?
Ja, irgendwann im Sommer.
Im Sommer, okay. Also dann bleibt noch ein bisschen Zeit, dass alles kann vorbereitet werden. Ja. Kannst du dich noch irgendwie daran gewöhnen. Was läuft denn sonst im Sommer? Wenn du hast gesagt, Golf spielen zum Beispiel, ja. Würdest du gerne.
Ja, gut, jetzt muss ich die Schule fertig machen und nachher ja, haben wir schon noch ein, zwei Projekte, die im Raum stehen. Aber sonst kann ich das Ganze jetzt relativ gelassen. Aber ich glaube jetzt, was sicher auch nochmal wird, ein grosser Cut sein, ist, wenn die Saison dann auch wirklich fertig ist, dann ist man dann wirklich so mal ganz weg. Und ich glaube, da brauche ich schon auch nochmal so ein bisschen Zeit, einen Schlussstrich, wo ich mal weg bin und ein bisschen meine Gedanken ganz weg vom Hockey habe. Es wird sicher sehr wichtig sein. Und dann habe ich das relativ gemütlich auf mich zukommen und schaue, was so für Aufgaben oder Möglichkeiten auf mich zukommen.
Aber ich meine, in der Freizeit bist du dann, man würde jetzt einfach davon ausgehen, dass du einer bist, der eher spielt, als zum Beispiel im Wald rumsäckelt, stundenlang.
Das ist definitiv so. Also fitnesstechnisch wirst du mich jetzt nicht im Kraftraum finden und im Wald, das ist so. Eben, also Golfen ist sicher oben auf der Liste und ich habe einfach immer im Sommertraining extrem gerne Badminton gespielt. Wir sind paddeln. Tennis ist nicht so meins. Aber eben, ich meine, jetzt Fußball ist die letzten Jahre leider im Sommertraining auch nicht mehr so gegangen mit meinen Muskeln. Ich hoffe, wenn die ein bisschen abnehmen und das Zeug kann wieder mal auf dem Fußballplatz stehen. Aber sonst, ja, Bewegung wird sicher immer ein Teil von meinem Leben sein.
Mit Spass verbunden, aber was hast du denn zum Beispiel für ein Golf-Handicap?
Nicht gut. Aber ich bin ja auch wirklich nicht etwa 30. Also ich spiele schon, wenn man einen guten Tag spiele, logischerweise definitiv drunter, aber Golf ist für mich kein Sport, wo ich mir auch nur einen Gedanken mache. Wenn der Ball weg ist, ist der Ball weg. Dann nehme ich einen neuen Ball und pfeffere genau
gleich. Das kann ich dir nicht glauben.
Ich habe es einmal probiert,
so hässig.
Nein, das kannst du mir nicht erzählen. Nein, scheißegal. Ich spiele gerne Baseball, also Scramble. Dann hast du hoffentlich einen, der ein bisschen Sicherheit drin hat. Und ich treffe die Ball schon ein bisschen. Aber ich sage, das ist so ein gutes System für mich. Dann musst du... Ja, aber halt auch, so wie ich spiele, ist dann schon. So geht dann schon mit einem Ball drauf auf so einer Runde.
Ja, aber dann bist du ein bisschen eine Ausnahme. Spiele selber auch. Ich kenne einen Haufen Leute, die sich sehr fest aufregen auf dem Golfplatz.
Ja, ja, das tue ich mich logischerweise
auch. Ball mal dort hinfliegt und er nicht
zählt. Ja, aber das tue ich schon auch. Aber es bedeutet mir nachher nicht so viel, dass ich mich aufrege, dass ich 10 Bälle verschlagen habe, blöd gesagt, am Ende der Runde und einen schlechten Score habe. Also es ist wie so, es geht mir nicht ums Rennresultat, mehr um den Spass.
Ich habe das nie verstanden, die Faszination für Golf. Ich habe einmal die Platzreife gemacht, bin jetzt schon hässig geworden, habe ich den Golfschläger in die Ecke gestellt. Und das ist schon etwas, der Hockeyspieler ist einfach automatisch auch Golf. Wieso? Einfach weil es die gleiche Bewegung ist mit Schiessen?
Oder? Nein, gar nicht. Es tun ja viel sogar auf die andere
Seite. Ja, das kommt auch dazu.
Schreissen solltest du einfach mit Schwung. Aber was beim Golf auch mega schön ist, du bist einfach so 4-5 Stunden abgeschottet von allem drum und dran. Das ist auch so eine Ruhe auf dem Golfplatz und das ist etwas, was ich extrem schätze. Das Nattel ist weg, hast max einen Viererflight, hast gute Gespräche und Pfeffer ist ein Ball rundum und danach hast du ein Feierabendbierli und das ist gut. Das ist eine gute Zeit.
Ja. Wer ist jetzt der beste Golfer gewesen im Team? Oder hast du, nehme jetzt mal an, mit anderen Hockeyspielern gespielt? Der beste Hockeyspieler-Golfer?
Hey, keine Ahnung. Gunti spielt mega schön und gut.
Na, das kann man sich vorstellen.
Wunderschöner Schwung.
Und er steht.
Ja, und er hat jetzt auch, also ist der Aufwand ist nicht mehr mega gross, wenn du mit ihm auf dem Golfplatz bist, ist schon, es sieht nach etwas aus.
Und wer kann es gar nicht? Sorry, Dina.
Das ist schon gut.
ja, ich wundere.
Gar nicht.
Und macht es gleich.
Das ist ja, genau. Gleich. Ja, eben macht es gleich. Es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Es ist eigentlich... weiß gar nicht mehr. Der Robin hat immer recht rumgehackt, aber seit der Papi ist, ist eigentlich nicht mehr gross am Golfen. Aber sonst würde ich jetzt wüsste ich kennen.
Du hast vorhin Kimo Rintanen erwähnt, der einen grossen Einfluss auf dich gehabt hat, weil er einfach etwas gehabt hat, was vielleicht andere nicht gehabt haben. Ist das der beste Spieler gewesen, den du mit ihm zusammen gespielt hast?
Ja, ich sage jetzt, top ist er nur noch vom Pavel Datsyuk geworden.
Pavel Datsyuk, genau. Das war Zeit in Detroit gewesen, bei den Red Wings gespielt hast. Der Datsyuk. Wie würdest du den beschreiben in einem Satz?
Magic Man, ein Wort. Das ist Genie. Das ist extrem zurückhaltend, lustig. Versucht alles spielerisch zu lösen. Und einfach das ist ein Spieler, wo die Besten auf der Welt auf der Bank sitzen und den Augen nicht trauen, was auf mich passiert. Und das ist wirklich so. Und es ist verrückt, dass die Zuschauer im Stadion nicht mal checken, was jetzt da gerade passiert. Und ich meine, wenn wir gerade bei Detroit sind, hast du ja doch einen gestandenen Spieler auf der Bank gehabt, wo sich wirklich, also, da haben sich die Leute einmal angeschaut. Was ist da los? Und es gibt ja auch so YouTube-Videos von ihm, wo er Keep Away spielt. Und das ist, also, das ist wirklich so, egal gegen wer, der spielt, du berührst die Scheibe nicht. Ob er es komplett spielerisch löst oder nur mit Druckausgleich auf dem Stock dich aus der Balance bringen, mit ein bisschen vorlehnen, ein bisschen zurücklehnen, Scheiben an Ort platzieren, wo du von den Bewegungen her nicht herkommst, das ist faszinierend. Da sind wir wieder bei, der denkt Hockey anders. Und das ist einfach faszinierend. Das ist unglaublich. Das ist schwierig zu beschreiben.
Aber wie, eben, wo du in die Garderobe gekommen bist, ich meine, ein paar Jahre vorher hat man dir in Kloten noch gesagt, es langt nicht.
Yeah.
Und dann sitzt du plötzlich in Detroit, Zetterberg, Kronwall, dazu gegangen. Wenn du die Namen runterliest, ist es wie ein Gedicht in den Ohren.
Yeah.
Wie war es, gewesen, wenn du dort in die Garderobe gelaufen bist und plötzlich die Besten von der Welt oder der Beste von der Welt dort gehockt?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist nur also mit Pavel bin ich schon recht nervös gewesen, weil er schon, ich sage jetzt, nach meinem der Kimo und er sind so die beiden Spieler, die ich am meisten beobachtet und nachgeliefert habe. Früher hast du noch mit der NHL Power Week in der Woche und hast auf dem Dazug schon ein Highlight-Video drin gewesen. Und dann hast du die erste Versuche, wo man ein paar Spiele schauen konnte. Und den habe ich fest verfolgt. Bin ich schon auch nervös gewesen beim ersten Handschlag. Aber wo ich eigentlich überkommen bin, ist, das war vor dem Lockout noch gewesen, bevor das Training Camp losgegangen ist. Und dann haben wir irgendwo außerhalb haben wir so in einer Scheisshalle trainiert. Und dann, ja, die Garderobe reingekommen. Und es waren noch nicht so die grossen Namen rum gewesen. Und jetzt hat er zwei Garderoben gehabt. Und es war relativ ruhig gewesen. Es hat geheißen, Zetterberg kommt heute. Zetterberg kommt. Und dann ist der 10, 15 Minuten spät aufs Eis gekommen. Also, es war ein freies Training gewesen. Und ich war wirklich ganz anderen Ende von der Halle gewesen. Dann ist aufs Eis gekommen. Nicht links und rechts gesucht, ist mir das ganze Eisfeld gefahren, sind Händchen ausgezogen, haben mir Tanke schnell umarmt und gesagt, welcome to Detroit. Ich hatte die Team fast nicht her. Ich war so starstruck gewesen. Es war so crazy gewesen. Ich, Captain fährt einfach über das ganze Eis, als ob es selbstverständlich auf dieser Welt ist. Und ich habe wenig können. Ich habe die Mannschaft noch nicht geschafft. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt da durch 4 Wochen Training Camp und habe vielleicht die Chance, dass es klappt oder nicht klappt. Und ja, es war einfach so «Welcome to Detroit» gewesen. Und dann hatten wir dann nach dem Training gesagt, ich soll die Sachen packen im Hotel, ich könnte zu ihm kommen 4 Nächte, bevor wir wissen, was läuft. Ja, da bin ich mit ihm zuhause.
Also das ist schon krass. Also ich habe 100 Fragen zu dem, weil das ist immer so ein bisschen,
ja,
so ein Spitting Chicklets, oder, was erzählen von der wildesten Geschichte. Und
ja, ja.
Was ist dort abgelaufen mit diesen Jungs auf diesen Roadtrips und so? Kann man hören, ja, Pavel Datsyuk, der hat mich ins Kino wählen, aber dann ist doch mehr gelaufen, wie er einfach Matsch und ins Kino, die Roadtrips.
Ja. Ja, ich sage jetzt fast, in Detroit haben wir dann gleich, wir haben 54 Quali-Spiele in In 110
also, oder ja, total hast du 58 Spiele gemacht. Gehabt.
Also minus, dann haben wir knapp, ein paar, 1, 2, 3, 4 verletzt. Also knapp 50 Spiele in 110 Tagen gehabt. Also weißt, viel hast du schon nicht können machen. Es ist, sag jetzt, dort ist meistens ruhig zu und her gegangen.
Und wo ist nicht ruhig zu und her gegangen?
Ja.
Ja, ja, so Geschichten müssen wir schon. Jetzt ist ja Karriere
für also, Rookie Night habe ich das Gefühl gehabt, schiffen sie mich wieder aus. Also, es war halt ein bisschen seicht. Wir hatten keine Zeit, wir hatten ein Spiel in Phoenix und wir konnten nach dem Match erst können weg und dann eine Stunde müssen Transfer haben ins Hotel und sind echt dann direkt in den Club und es hat dann nicht noch ein feines Nachtessen gegeben. Da habe ich gedacht, das ist super, dann wird es nicht so teuer. Und dann sind wir nach der haben die Jungs gerade gesagt, Jungs, Sachen packen, also nein, Sachen abziehen, duschen, packt wird sowieso für dich dort hin. Und dann sind wir innerhalb von 10, 15 Minuten im Car gewesen. Dann haben wir einen Burger und Fries gehabt, parat. Und dann so als Rookies haben sie das mal weggenommen. Dann müssen wir neben der Cleary sitzen. Mm. Und dann haben wir etwa eine Stunde, 10 gehabt. Und bevor wir den Burger haben dürfen essen, ist, mit dem dritten müssen Flaschen Tequila abhauen.
Wow.
Ohne Hilfe. Also ohne irgendwelche Zusätze. Jetzt nicht der feinste Tequila auf dieser Welt gewesen. Es ist nicht an dem Sierra, oder weißt du, dem Scheiss. Mit dem, wo mit 16 das erste Mal gekommen
ist. Das ist mit dem roten
genau.
So Brero oben drauf.
Es war ein bisschen besser gewesen, aber es war heavy gewesen. Und ja, und da sind wir schon relativ paniert in den Club hinein, oder? Und es ist natürlich etwa gleich weitergegangen. Einfach, was dir hergegeben wurde, ist, hast du trinken. Und dann, ja, halb eins, eins am Morgen ist der Bertuzzi zu mir gekommen und hat mich hinten so reingezwickt und gesagt, Princess, go get us 2 bottles of champagne. Dann bin ich an die Bar, an 2 Flaschen Dompernillo geholt, dann habe ich ihm eine gegeben. Dann wollte ich es aufmachen mit dem Asch, dass ich gesagt habe, nein, also da sind jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder schlägelst du mit mir oder nimmst die Flasche und spritzt sie denen 3 allen einfach gerade über ihre Hemmel, ihre Schöne. Und gegenüber von mir ist der Zettenberg, der Kronwall und der Philipp Bula gesessen. Und der Pavel so ein bisschen abtippt. Und ich gesagt, hey, ich mache viel, aber das mache ich nicht. Dass er mir anfangen, da unten so reinfuchst, hat gesagt. Bürstli mit mir schlägeln oder denen die Champagnerflaschen drüber spritzen. Jetzt ist das hin und her gegangen. Ich kann nicht. Die rissen mir den Grill ab. Hey, er hat mich so weit gebracht, als ich das gemacht habe. Und wirklich die ganze Flasche, das war nicht lustig gewesen. Der Zetterberg hat mich angeschaut. Er hat keinem hineinverzogen. Out. Now.
Also du hast sie schon angespritzt?
Voll angespritzt. Aber du bist dann aufgestanden und ist so hergestellt und gesagt, ich habe nicht gedacht, dass du es machst.
Mit 3 Promille. Ja gut.
Nein, und nachher wirklich, also so ernst, es ist gerade alles Adrenalin.
Das,
so.
das ist
wirklich nicht gut. Dann bin ich zurück ins Hotel, habe dann geschlafen und dachte, ja gut, am nächsten Tag haben wir einen Tag frei gehabt, sind zu einem Ferienresort am Pool und dachte, jetzt muss ich mich mal entschuldigen. Und dann ja, bin ich vorgekommen, die alle nicht rum. Nur die Jungen, ein paar Ältere, aber die Schweden sind alle nicht rum gewesen, die sind golfen. Den ganzen Tag nicht gesehen.
Ich bin
das Herz pöpperlet, Herz pöpperlet. Ich denke, es kommt nicht gut. Nächsten Morgen, Garderobe. Ich habe nicht getraut, zum Morgen essen. Ich habe niemanden angeschaut in der Garderobe. Sie haben alle keine Mine verzogen. Und ich habe wirklich gedacht, die sind, was passiert da noch etwas? Und so nach einer halben Stunde vom Training ist er dann irgendwann zu mir gekommen und hat mich so umarmt. Gelacht und dann ist so mein Herz aus der Hose wieder raufgekommen. Ich sagte, jetzt ist alles gut. Ah ja, und die Rechnung ist dann gleich auch recht hoch. Es sind durch 3, also 25.000 Stutz haben wir zahlen.
Pff, shit.
Ist anständig.
Das ist
ja, es ist vor allem schade. Es war wirklich nur Alkohol gewesen. Also ich weiss,
vor allem nicht, was schade.
Ja, ich meine, weißt du, wenn du ein feines, das haben wir dann nachher in New Jersey auch gehabt. Das ist echt cool. Druck ist, dann bist du immer geil.
Gehst du gut
ja, kannst du super gut zu Nacht essen, kannst du einen feinen Whisky trinken, etwas Schönes bestellen, ein extra Dessert. Und dann kannst du zusammen feiern, aber dann hast du wenigstens Geld für etwas ausgegeben, wo du findest, so, okay, man.
Nein, ich finde es gut ausgesehen. Das habt ihr perfekt gemacht.
Ja, ja,
ja. Ja, aber der Sinn ist schon auch, dass man die Rechnung möglichst in die Höhe trägt.
Ja, ja,
oder was
ja.
Es dann am Schluss ist.
Nein, also die Champagnerflaschen, die bestellt worden sind, also die sind ja nachher eigentlich mehr oder weniger einfach alle aussen.
Das sind die Zitterberg auf dem Hemdland.
Ja, nein, ja, leider. Das war nicht die cleverste Idee gewesen, aber.
Ja, gut, ja. Die Alternative wäre gewesen, sich mit dem Bertussi zu prügeln.
Die ganze Zeit so da unten reinpackt. Ich habe Glück gehabt. Mit dem habe ich es gut gehabt. Das ist ja das Monster von meinem Mann gewesen. Du, ey. Ja.
Ja, das sind schon wilde Geschichten. Und eben, es ist ja nachher noch weitergegangen. Du hast mit weiteren Legends ja zusammengespielt. Nachher Jaromir Jagr bei New Jersey.
Ja.
Da kann ich mir vorstellen, dass der auch so wilde Sachen ausgepackt hat. Oder
ja, ist dort auch, der Jags ist... alle Geschichten, die gehört, dass mit diesen After-Game-Ice-Sessions und speziellen Trainings und Vorbereitungen und so, das ist alles gestimmt.
Also Gewicht auf dem Stock, das stimmt.
Ja. Dann hat er auch mal wieder, wenn etwas nicht gestimmt hat, wenn er sich schlecht gefühlt hat, hat er immer den Stock verlängert oder verkürzt, damit er den Druckpunkt kann ändern kann. Und dann hat immer gesagt, Bruni, take a rest. Dann habe ich gesagt, wieso, du bist ja jetzt auch noch deine Linie laufen. Ich meine, ja, aber es gibt zwei Typen. Du brauchst Rest, dass du morgen besser bist, und ich muss mich kaputt machen, heute in meinem Alter, dass ich mich morgen besser fühle. Heute so schlecht wie möglich, dass ich morgen besser bin. Und du brauchst Pause, dann bist du morgen spritzig.
Und dann hast du gelassen, hast du gewusst.
Ja,
der hat sicher
auch. Nein, nichts gedacht, ja. Nein, aber der ist einfach, also, es ist einfach, eben, es ist einer der grössten Spieler aller Zeiten. Es ist mir auch ein Privileg gewesen, mit ihm zu spielen. Es ist auch, und er hat unglaublichen Humor gehabt. Wir sind auch im einen Spiel in Florida gewesen und unser Powerplay ist nicht gelaufen. Und er hat seine Tafel gehabt, hat er aufgezeigt. Und ich war Goal-Line gewesen und er Half-Wall. Und er hat gesagt, ja, wir müssen etwas ändern. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen Positionen wechseln. Er sagt, ich bin grösserer Bodyform nicht. Nicht mehr. Dann hat er so den Stift, hat es so runtergenommen, mir angeschaut. I give you one period. Dann hatten wir ein Drittel gehabt. Jetzt beschlossen. Das ist erst Powerplay. Links, glaube ich, der Greenie hat hinter dem Goal durchgepfeffert. Bande zurück zu mir, ich Offwing. Hau drauf, Goal. Sieben sie ich auf der Bank, oder? Ich habe sie gebucht, nichts wechseln. Dann sitzt sie neben mir ab. I touched the puck. Ich so, was, du touched the puck? I touched the puck. I had my stick between the goalie's leg. Ich so, kann nicht sein. Dann zeigen sie die Wiederholung. Er hat den Stock zwischen dem Goalie seinen Beinen durch. Eine halbe Schaufel vor der Linie habe ich immer einen Stock geschossen. Ich gesagt, Backnet Front Bruni. aber er ist so ein lieber Sieg. Er so, do you want the goal? Also so quasi, er bräuchte es nicht. Dann gesagt, ja, hast du eine alte Tasse im Schrank. Bei dir machen wir seit Wochen, ist jede Woche Record Chase. Interessiert dich kein Schwanz, ob ich 19 oder 20 Goal am Ende von meiner NHL-Karriere habe. Aber bei dir gehen wir in die Rekordbücher. Also er ist ein super Typ gewesen. Immer jeden Tag kommen die Garderobe mit dem. Also...
Ist das Garderobe auch eben mit diesen Rookie, mit diesen Junior-Challenges, die sich ja im Hockey durchziehen bis heute, ist das wirklich komplett anders in der NHL wieder in der Schweiz? Also klar, es ist mehr Geld um es, das ist klar, eben die Rechnungen sind wahrscheinlich höher wieder in der Schweiz, aber sonst das Leben in der Garderobe.
Ja, also ich glaube, überall, wo wir waren, haben wir eine kleine Rookie-Challenge müssen machen. Ich finde, es hat sich eigentlich immer so ein bisschen im Rahmen gehalten. Den Zug haben alle Neuen immer müssen Ständchen singen und etwas zahlen. Ich glaube, der Einzige, der das nicht gemacht hat, war der Jussi Markan, der hat gesagt, ich singe nicht, ich zahle. Und der hat aber dann wirklich alles gezahlt in Toronto, im Steakhouse. Aber sonst ist das kleine Challenges. Also nichts verrückt, oder ganz sicher nicht in sein Portemonnaie. Etwas, wo die Jungs etwas zum Lachen haben. Also ich muss sagen, es ist schon ein bisschen überrissen.
Aber da kommen eben auch so Geschichten, oder?
Ja, das ist logisch, aber die würdest du auch schon ausgeben, ohne dass du 20'000 Stück
zahlst. Ja, gut, das stimmt.
Also, ja.
Was ist denn sonst der Unterschied? Ich meine, eben, du erzählst von Roadtrips und so weiter, die hat man bei uns im Hockey kennt man die nicht so, da ist der weiteste Roadtrip, sind ein paar Stunden, bist ein paar Wochen unterwegs. Was ändert sich in der Mannschaft durch die Roadtrips?
Ja, also jetzt für mich persönlich ist meistens die schönste Zeit gewesen, weil ist halt so, ich aus der Schweiz raus, gell, ich habe meinen Wochenablauf gehabt, Kollegen getroffen, irgendwo durch ein soziales Umfeld gehabt, wo sehr wichtig war für mich immer. Und an den Orten ist halt schon nicht so, dass einfach alle im Umkreis von 5 Kilometern wohnen, oder? Mhm. Und so ein bisschen jeder ist in meinem eigenen Bubble, hast Families und sind da schon so ein bisschen Grüppli. Und auf den Roadtrips habe ich es immer mega genossen, einfach weil wenn du mit den Jungs zusammen warst, am Abend, auch wenn es nur das Nachtessen war, ein bisschen blöd Schnur, auf Deutsch gesagt, und eine gute Zeit haben. Wenn nicht immer mega spektakulär müssen sein, aber es ist einfach so Zeit, die gemeinsame Zeit noch immer zu verbringen. Das hat mir immer mega gut getan, geholfen.
Als du Zeitraum warst, hast du gesagt, du hast können beim Zetterberg wohnen die ersten vier Tage. Nachher hast du selber eine Bleibe gehabt. Und dort bist du dann plötzlich die Türe hinter dir ins Schloss gehabt, Tag allein.
Ja, also Zeitraum war es noch gut gewesen. Dort habe ich so in College Town gewohnt. Dort ist der Kindle und der Applecader und der Smith haben auch gerade im Umkreis von 500 Metern gewohnt. Und dort war es eigentlich recht easy gewesen. Die hast du viel getroffen. Also sie haben einen anderen Rhythmus gehabt. Ich hatte dort schon, am Anfang musste ich mich schon auch an die vielen Spiele und Reisen und so. Das war schon ein rechter Unterschied gewesen. Da bin ich schon auch eher am Abend dann mal zu Hause geblieben, wie auswärts zu essen. Aber das war eigentlich gut gewesen. Jetzt noch Jersey war dann mehr gewesen. Es war auch noch mal fast eine halbe Stunde mehr zu den 20 Minuten, die ich schon hatte. Anfahrtsweg dazugekommen, das war auch komplett neu gewesen. Und das, ja, das ist natürlich die Zeit im Auto, das ist auch etwas, was ich gar nicht können hände, aus der Schweiz rausgekommen bin. Und der Traffic jeden Tag über die Brücken und alles. Also.
Na gut, das ist schon Horror, ja. Wie war es nachher gewesen, der Wechsel wieder in die Schweiz? Also eben, du bist auch ein Star in der Schweiz, aber in der NHL ist es schon nochmal ein bisschen anders. Eben, es wird der Tasche gepackt, es wird alles geschaut. Wie hast du den Unterschied wahrgenommen, wo du dann zurückgekommen bist, wo du eigentlich, ja, das Glanz und Glamour gewöhnt gewesen bist. Gut, in Lugano ist auch nicht so schlecht unter den Palmen, aber gleich.
Ja, also weißt du, eben Glanz und Glamour. Man muss natürlich auch sagen, es sind auch, blöd gesagt, Arbeitsplätze, oder? Es wird dir alles abgenommen.
Oder hast du etwas gemacht, ist klar.
Ja, aber weißt du, auch für sie, also das sind ja Leute, die machen das gerne, die lieben das und die werden ja immer auch Ende Jahr von der Mannschaft, also wirklich sehr gut entlöhnt, tippt zusätzlich. Okay. Also da ist, die Leute sind covered. Und die machen das so gern und mit Leidenschaft. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Materialwart oder einem Betreuer hier in der Schweiz. Vielleicht ein höheres Grundgehalt oder was, aber das ist nicht die Passion und der, jetzt ist vielleicht ein bisschen fies, aber, nein, aber, es ist
ganz, eine andere Kultur.
Andere Kultur und ein anderes Denken.
Die leben für das.
Genau. Also da würdest du nie, pack deinen scheiß Krümpel selber, weißt du? Also, blöd gesagt, also nicht so so denken, aber es ist wirklich eine ganz andere Kultur. Und ja, also in die Schweiz zurückkommen, ja, es war schon ein Schock gewesen. Ich bin ja jetzt auch nicht wirklich gerade an einem mega guten Ort gewesen, sagen wir mal mental, wo ich dann abgebrochen habe. Sonst lässt du dann tust du den Vertrag, jeder Mensch mit seinen 7 Sinnen in der Birne hat den Vertrag dann schon nicht aufgelöst in dem Bereich, wo noch ausstehend war. Aber ich musste heim, mir ist es nicht gut gegangen und ja, also das erste halbe Jahr in Lugano war schon schwierig gewesen. Also mental nicht parat. Das sagen wir physisch und psychisch nicht auf der Höhe. Plus bin ich nicht parat gewesen, auf was auf mich zukommt in der Schweiz.
Das war wieder etwas Neues gewesen.
Ja. Ja.
Das, wenn du gehst, ist etwas Neues. Mhm. Erlebst du dann etwas Neues. Aber wenn du zurückkommst, der Wartis, du bist ganz ein anderer Brunner gewesen in den Augen von vielen. Ja. Oder? Die haben gesagt, der war in der NHL gewesen. Also ja. Jetzt wollen wir etwas sehen, oder?
Ja, logisch. Also, ich glaube, speziell in Lugano hat es schon auch Sachen, ich bin 2-3 Mal sehr nahe dran gewesen, um den Flow richtig zu finden, aber ich glaube eben nochmal, es ist so, es hat schon ein paar schwierige Punkte, sag mal, so schwierige Phasen gegeben, wo man sicher geholfen hätte, wenn ich so ein bisschen in einem stabileren, betteteren Umfeld gewesen wäre, so ein bisschen, sagen wir so, in der Kabine, blöd gesagt, so alles um den Club rein, dass es so ein bisschen ein Zusammenhalt gewesen wäre. Ja. Weil ich habe ja schon, es ist ja nicht nur die Erwartungshaltung von aussen gewesen, es war ja die Erwartungshaltung an mich selber gewesen und ich habe ja dem Standard gerecht werden, oder? Und dann selber merkst du, du kannst dem Standard, den du willst, nicht gerecht werden. Das nagt an dir. Plus ist, ja, es ist schon, es ist viel auf mich abgeprasselt, sagen wir mal, an Aufmerksamkeit in fremden Stadien, wo es jetzt, ich meine, ich habe die Challenge immer geliebt, aber es hat mir geholfen, dort vielleicht das eine oder andere ruhigere Spiel, was nicht einfach immer um mich gegangen wäre.
Ja, logisch, das ist halt dann Konsequenz.
Definitiv,
musst tragen, ja. Oder? Was würdest du sagen, das war Jahr 14, reden wir von 14, 15 in Lugano schon.
Ich bin gerade neun Jahre heimgekommen, dort 15, glaube ich. Ja.
Schon eine Weile her, dass Lugano Meister war, ist schon dort unstabiles Umfeld, sagen wir es mal so. Abgesehen von der NHL-Rückkehr, wie wichtig ist ein stabiles Umfeld? Nicht einmal von der einzelnen Profi, das ist sicher auch wichtig, aber um den Leuten zu erklären, dass es eben erfolgreich sein kann.
Ja, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, von außen siehst du halt, du schaust einen Sportler an, der viel Geld verdient, gefühlt, und sagst, ja, heb den Latz und spiel. Aber wir sind natürlich schon auch, du bist in einem Umfeld, wo Druck ist, wo Leistungskultur Es sind sehr viele Charaktere, verschiedene Egos, teamintern, da ist ein Trainer, der etwas vermittelt, wie vermittelt er es? Und es ist schon, ich sage mal, um alles auf den Punkt zu bringen, brauchst du einfach ein Umfeld, das versucht, dem Spieler oder dem Menschen hinter dem Spieler das bestmögliche Umfeld oder, sagen wir, wie Zone geben, dass er sich entfalten kann. Du kannst ja, es ist immer der Satz so, wir machen jetzt alles Gleiche und alle werden gleich behandelt. Das ist ein völliger Schabernack. Also, und das ist ja nicht auf einen Spieler oder 19 Spieler. Also, wenn der Trainer von einem System redet in der Garderobe, nach einer halben Stunde laufen die Spieler raus. Wenn du die 20 Spieler willst fragen, was ein 1-2-2 ist, was der Trainer jetzt gerade erklärt hat, hey, dann kommst du mindestens 5 verschiedene Meinungen über dazu. Aber der Trainer hat es ja eigentlich allen gleich erzählt.
Ja.
Und darum, das ist auf Charakteren abgebrochen, ist das Gleiche. Es gibt schon ein paar wenige, die Peitschen kannst führen, aber grundsätzlich geht es echt darum, wie der Spieler, den man einkauft oder das Geld investiert, was machen wir, dass er jetzt das Geld wert ist oder wie, was machen wir, dass er sein volles Potenzial kann entfalten kann und nicht bei der ersten besten Möglichkeit versuchen, wie, das ist nicht mein Fehler, sein Fehler, sondern versuchen zusammen eine Lösung zu finden. Das ist zum Beispiel etwas, was der Anti-Turman einfach second to none gemacht hat, wo er verstanden hat, dass er es mit 20 verschiedenen Spielern zu tun hat, Charakteren zu tun hat und er versucht, aus jedem das Beste rauszukitzeln auf seine eigene Art und Weise.
Was ist so die Art, die bei dir cool fand? Also ich verstehe jetzt raus, dass man in Lugano eben das nicht so geschafft hat, das zusammenbringen, was brauchst oder hast du gebraucht, eben um die beste Leistung abzurufen, gerade eben mit der Geschichte, hey, NHL zurückkommen, ja, was hat dir geholfen?
Eigentlich sehr viele verschiedene Muster. Ich habe mich immer darüber definiert, wie mich der Coach nachher effektiv im Spiel coacht. Also der hat mir die grösste Chance können sagen, aber wenn ich gemerkt habe, im Match hinein, lade ich mich von der Leine und es hat keinen Einfluss, ob jetzt, weißt du mal, also er will das Beste für mich und ich kann spielen. Dann kann ich am nächsten Morgen, das ist mir egal, wenn ich nachher im Video gezeigt wird. Also zum Beispiel ein Schäden, der ja wirklich das Beste aus mir rausgebracht hat, der zum Teil mir alles gesagt hat, ist der schon borderline gewesen. Also, nein, ich meine, in meinem ersten guten Jahr...
Aber das hat er gesagt.
Ja, das ist wirklich auch. Das ist, bin ich, glaube nach 15 Spielen bin ich Topscorer von der Liga gewesen. Und das war ja nach dem ersten Jahr, gewesen, wo ich Top 5 war. Und dann habe ich nach dem Superstart habe ich 5 Spiele kein Goal geschossen. Das Büro müssen. Oh, you're a pretty boy now. Huh? You have a hot blonde at home now. You don't want to score anymore. What the fuck is wrong, Bruni? So, ja, was? Es ist nichts was. Wenn du nicht mehr buchen willst und Freundinnen vor das Hockey stellen, vierte Linie. Zum Buchen. Das nächste Spiel gegen Langnau, das vergiss ich auch nie mehr, hat mir die vierte Linie da. Im dritten Einsatz, Fabian Lüthi hinten durchgetänzelt, Grundlinie, hat mir das Flip-Bässchen vorne durchgegeben, habe ich es reingehauen und dann hat er mein ganzes Spiel per Einsatz gebracht. Also schlussendlich hatte ich fast 30 Minuten Eiszeit gehabt, nachdem er mich kaputt gemacht hat. Das war eigentlich noch lieb gewesen.
Hart angelagt, ja. Oldschool, oder?
Oldschool, ja.
Wenn man es jemanden gehört und selber erfahren mit den Kanadiern, die noch oldschool gewesen sind, könnte man heute nicht mehr machen, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe es ja letztes Jahr gemerkt. Das ist, letztes Jahr war es zu viel gewesen, oldschool. Und es ist ja nur schon, als ich es erlebt habe, wo der Anti mal ein Jahr weg war, wo der Lars gekommen ist, wo er taktisch super war und uns einen Schritt weitergebracht hat. Und ich habe so gerne unter ihm gespielt, aber nachher hast du wenn er einmal mal gesagt hat, du jetzt reiss dich zusammen am Montagmorgen, zum 100. Mal nach 3 Minuten wieder einen Fehlpass gibt, das wird persönlich genommen. Dann ist dann natürlich schwierig, mit so Leuten zu arbeiten. Ja. Aber es ist wirklich schwierig, heute, wenn du die Leute hart angehst.
Ja, aber es gehört doch irgendwie dazu, oder? Also es ist, Sport ist, du hast zwar erwähnt, Leistungskultur. Leistungskultur heisst eben auch, dass man Leute dazu bringt, das Beste, um sich selber rauszuholen. Das geht nicht immer nur mit Wattenbäuschen und sanft anfassen und gut zureden.
Ich bin
oder?
Mittlerweile ein bisschen am Fragen, wie fest das andere noch geht im Fall.
Es braucht doch ein paar Leute, einfach nicht das Gefühl. Nicht?
Das andere werden die harten Worte.
Ja, gut, die harten Worte. Also ich fahre jetzt wirklich ein Zeitchen her, wo ich Spieler gesehen habe, die das als Challenge nehmen und sagen so, und jetzt zeigst du. Und rausgehen und performen.
Also wenn es hart angefasst
wird? Wenn es hart angefasst wird. Oder auch mal wirklich, jetzt reisst die zusammen. Also ich habe jetzt gleich auch im Herbst meiner Karriere gestandene Spieler gesehen, die dann wo gleich auch verbröckeln.
Ah, schon?
Ja. Weißt du, der Schatz hat es immer mit so einer Prise Schalk und Ironie gemacht und man hat ja immer eine gute Mannschaft wollen. Das ist klar, bei ihm sind schon ein paar, ich meine, der Lars hat den Weibel hat zerstört innerhalb von 2 Wochen. Ja. Das ist ja, der hat dann nachher auch Mühe gehabt und ist nachher ein Jahr später weg gewesen. Das war ein gestandenes Spiel gewesen, aber wir sind auch in dieser Mannschaft, aber hat es wie verstanden, die Veterans so ein bisschen so zu treaten, dass es challengen kann, aber dass sie ihm irgendetwas zurückgeben. Und ich glaube, dort war er sehr gut gewesen. Und schlussendlich hat er mit dieser direkten Art als Video, eine Videoanalyse schonungslos mal machen, ist er immer gut durchgekommen. Er hat es auch als einer der wenigen dort eigentlich in Lugano geschafft, so ein bisschen in diesem Bereich so ein gutes Verhältnis, Herz, aber gutes Players-Coach-Verhältnis herbringen. Sonst habe ich es eigentlich nicht viel miterlebt, dass ein Coach so ein bisschen die Grabwanderung von Herd, fair und irgendwo durch eine eigene Linie und gleich noch die Menschlichkeit. Die, die das probiert haben, sind oftmals gescheitert und haben die Garderobe verloren.
Ja, sterben auch aus, die Trainer. Oder? Also die heute kannst du das gar nicht mehr machen, weil wenn es sich umspricht, dass gewisse Worte gewählt werden, dann ist es schon zu viel. Oder?
Es ist halt auch die Entwicklung vom Schweizer Hockey allgemein. Oder? Ich glaube, als ich in die Liga gekommen bin, das ist noch eine Zeit, wo du gerade aufgehört hast, haben wir einen Kanadier doch schon auch noch, finde ich, ein rechtes Wort gehabt in der Schweiz. Man hat so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, Erfolgstrainer, wie man eine Mannschaft führt. Und ich glaube, dann ist es so wieder... Nachher ist dann schon auch so ein skandinavischer Stil wieder drin. Ja. Ein bisschen mehr Schweden, ein bisschen mehr Finnen. Jetzt haben wir plötzlich wieder ein bisschen mehr Schweden oben runterkommen, aber doch auch jetzt einige Schweizer Trainer. Und ich glaube, so ein bisschen rein vom Hockey-Denken, wie man das Hockey ausbildet, sind wir jetzt wieder ein bisschen auf einem anderen Weg, wie vor 20 Jahren, als ich in die Liga gekommen bin.
Gut, heute, ich glaube, wenn man genau her schaut, fällt es einem schwer zu entscheiden, was ist jetzt noch kanadischer Stil, was ist schwedischer Stil. Details vielleicht, aber grundsätzlich nimmt man fast das Beste von überall und mixt sich das zusammen, was einem zusagt, oder?
Ja, ich glaube eben, mittlerweile, ich sage jetzt mal, es gibt ein, zwei dumme Systeme, wo Trainer immer noch versuchen zu spielen in unserer Liga, wo ich nicht so ganz verstehe, aber grundsätzlich ist viel wichtiger, wie du mit den Leuten umgehst. Wie kannst du die Garderobe handeln? Wie schaffst du es, das Beste aus deinen Spielern rauszubringen? Wie schaffst du es, ihnen das Konstrukt zu vermitteln? Sagen wir mal irgendwo eine rote Linie, wo es System gibt und die sich so ein bisschen auf einer leichten Wellenform können frei bewegen, ohne dass du jetzt riesen Ausschläge von oben und unten hast. Und es geht manchmal mehr darum, wie du den Charakter vom Spieler tradest und nicht ob jetzt du ihm sagst, du musst jetzt den Stock genau da und jetzt, wenn du dich so abdrehst und ich will, dass du genau Stopp und Start und nicht abdrehen, sondern mehr. Ja. Die einen sind besser aus der Bewegung, die anderen sind besser ins Bremsen, die anderen sind besser in der Vorwärtsbewegung, die anderen in der Rückwärtsbewegung. Dass du überall einfach das Beste versuchst, aus dem Spieler rauszubringen, zum Mannschaft weiterzubringen.
Also nicht Micro-Coaching, oder? Also Micro-Coaching, wo du es angesprochen hast. Also du darfst den Stock nicht so heben. Du musst da bremsen und nicht dort. Hat zu meiner Zeit schon ein bisschen angefangen, ist mir immer sehr zuwider gewesen, weil ich gedacht habe, das kann es ja nicht sein. Mhm. Also, da greifst du zu fest in die Teamsphäre von Spielern, muss ich entfalten können. Also, gewisse Leitplanken geben. Hat sich das jetzt in den letzten Jahren aber wieder bessert, aus dem raus, oder?
Ja, danke. Ja, weißt, das Problem ist ja vielfach, es wird ja erst interessant in einer Mannschaft, wenn es nicht so läuft.
Ja.
Und dann siehst du, ob ein Trainer der Sache gewachsen ist oder nicht. Und da habe ich halt auch ein paar Sachen erlebt, da verliert der Trainer die Nerven und dann wird im Wochentag das System gewechselt. Dann eine Woche steht der Vollidiot, dann steht und einfach, statt dass man sagt, hey Jungs, das ist es, das machen wir. Wir haben auch Teams gehabt, die sich am Schluss eigentlich mehr oder weniger selber gecoacht haben in den Playoffs und das war fast noch die erfolgreichsten Zeiten gewesen schlussendlich. Also, ist verrückt.
Also in den Medien redest du ja immer, man hat die Kabine verloren, das ist es vorher auch mal gesagt, was für ein Laie. Jetzt, ja, viele Leute, die wahrscheinlich zuhören, sind nie in einer Nazi-A-Garderobe und irgendwie unten dran gespielt oder gar nicht. Was kann man sich denn vorstellen, die Garderobe verloren? Wie würdest du sagen, zeigt sich das dann in einer Mannschaft, dass der Trainer eben die ominöse Garderobe verloren hat?
Weil die Spieler mögen sich alles merken, was der Trainer sagt. und versucht, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit von einem Trainer, oder? Du musst so viele Egos befriedigen und dass du alle befriedigst, ist eh nicht möglich. Aber dass du den grössten Teil auf deiner Seite hast, ist schon wichtig. Und ich glaube, wenn du ein Stück weit authentisch bleibst und nicht anfängst, alles umkrempeln und mit dem Finger zeigen, ich glaube, dann bleibst, dann hast du nie ein Problem. Aber sobald du anfängst, wenn du bist, läuft es ein Jahr gut oder ein halbes Jahr gut und bei der kleinsten Krise fängst du an, mit dem Finger zu zeigen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das sehen alle und das ist nachher ist kein gutes Gefühl in der Garderobe.
Hast du das Gefühl, das ist in deiner Karriere viel passiert? Oder ja, eher weniger?
Ja, also schon ein, zweimal passiert, aber ich glaube jetzt mega, also wo und wann Details müssen wir da jetzt nicht besprechen, es geht auch nicht um das, aber nochmal, ich komme zurück auf den Anti, das ist einfach etwas, das hat er einfach verstanden. Das ist, wir haben ja beim Anti auch manchmal rauf, manchmal runter, einmal haben wir 10 Spiele am Stück verloren und das ist nicht, der ist nicht einmal reingekommen, der hat immer andere Lösungsansätze gesucht, wie der irgendein Knochen in die Garderobe knallt, wo das Gerüst wieder ein bisschen zusammenzieht, oder wo man miteinander eine Lösung findet. Er war nie impulsiv und hat im Affekt etwas Dummes entschieden, Vorwürfe gemacht, die er nicht zurücknehmen konnte. Er war immer sehr besonnen in diesen Situationen, hat aber auch oft, was man nicht so weiss, dann gleich eine rechte Linie gehabt in gewissen Sachen. Aber er hat, darum hat er das auch können. Gewisse Sachen hat er nachher einfach können durchboxen, weil er so eine gute Seite gehabt hat rundum, um das Ganze zu managen. Und er ist auch, er ist so, ich sage, im Krisenmanagement ist er einfach mit Abstand der Beste gewesen. Hey, das weisst du doch auch noch, Dino, die kanadischen Trainer, wenn sie mal zweimal verloren haben, sind in jeder Mecke, haben sie das Gespenst gesehen. Dann hat der Blick noch geschrieben, Trainer gefahren und dann hast du Problem in der Garderobe gehabt. Das ist Wahnsinn.
Gut, ich muss sagen, selbst für den Kanadier hat es einen riesen Unterschied gegeben. Also, ja. Wir haben das Glück gehabt, wir haben vor 2 Jahren mit Chris McSorley spielen. Mhm. Und das war ein Knochenschlosser am Metallen, oder? Aber ich habe das eben gern gehabt, weil ich es einfach lustig gefunden. Ja. Ich habe ihn nicht so ernst genommen und ich habe ihm einfach frech zurückgegeben. Aber ich empfehle das
eigentlich nicht viel
mehr zu machen. Bei mir war das immer sehr ähnlich gewesen.
Ja. Aber ich habe gedacht, gut, wenn du mir so kommst, komme ich dir, also bis zu einem gewissen Punkt.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Und ich habe den durchschaut vom ersten Tag an und habe gewusst, der spielt eine Rolle.
Ja.
Der macht das, um die Leute irgendwie einschüchtern. Und dann hat aber guten Humor gehabt, ja. Und dann auch wieder etwas gegeben, oder? Und darum habe ich das können akzeptieren. Also, und es hat andere gegeben, die ich müssen sagen,
ja, aber
einer mit dem, dann müssen sagen, was willst du? Ja. Ich sage den Namen nicht, weil das finde ich nicht fair, im Nachhinein mit Dreck zu werfen. Aber es war auch ein Kanadier, wo ich müssen sagen, was willst du? Du kommst doch nie hin mit dem, mit dieser Methode. Nicht ein Spieler findet das lustig. Und, wenn es noch lustig wäre, wäre es etwas, aber das findet es auch niemand gut. Also, du hast keinen Respekt, du hast niemanden, der dir folgt. Wo führt das hin? So nichts. Und hat
sich aber du sagst, du brauchst einen starken Gegenpart, oder? Der Chris ist ein Charakter, der hat auch so eine gewisse Präsenz, oder? Und der kann nachher auf das eingehen. Aber wenn er natürlich so ist, oder? Dann verbrichst du ihm es persönlich und dann findet er, was kommt denn mir? Und das ist schon das Problem. Genau. Wenn du es nicht kannst abfangen vom Ego her und von der Aura selber.
Wie hast du den Chris McSorley können? Händler. Also, das ist wirklich Spaß. Also, das ist schon von außen
immer
so
gewirkt. Der Chris ist schon, der treibt dich zur Weiss geschaut. Dann tun wir doch nur schon all die Mätzli. In Genf, wenn es vorher gewesen sind, hast du aber ganz sicher können darauf gehen, dass die Matschuhe einfach immer ein paar Sekunden länger gelaufen sind. Und das hat er in.
Das ist kein Mythos, ist das so?
Wenn er ein extra Timeout braucht, dann haben seine Goalies immer irgendetwas an der Schoner gehabt. Und. Entschuldigung, was ich bis zum Schluss nicht verstanden habe. Alle haben es gewusst. Wir haben ja dort mal die Regel gehabt, der gefällt wird, muss den Penalty schiessen. Ja. Wenn das passiert ist, ist automatic der Topscorer, ob es der Kolnick war im einen Jahr oder wer, automatic auf sein Gumpen. Und der, wo gefällt worden ist, hat eine Verletzungsvortosche und ist rausgetragen worden und gestützt und alle Scheissdreck, kann ich einfach sagen, das sind alles Sachen gewesen, die alle gewusst haben. Und das hat Gegner treibt, ich das wirklich zur Weiss geschaut. Und man hätte ja auch noch Schiedsrichter, die da auch mal etwas hätten können sagen. Weil es ist wirklich, die Regeln sind so ausgelotet worden. Und dann manchmal, wenn er sich wieder die Tür geschletzt hat und mit einem Bein auf dem Eis gestanden ist, das ist einfach, aber es war Popcorn gewesen, gell? Es ist jedes Mal Stimmung in der Halle gehabt.
Ja, und er hat das mit einem unglaublichen Selbstvertrauen gemacht. Also wirklich, ja. Ihm war es wirklich egal, gewesen, was die Leute von ihm gedacht haben, bis zu einem gewissen Punkt. Er hat gesagt, das mache ich jetzt, weil gewinnen um jeden Preis.
Ja, also ich meine, wir haben zwei Playoff-Serien mit Lugano gegen ihn gespielt, gegen Genf. Da kannst du dir vorstellen, wie das zu und her gegangen ist in der SCG, wenn der so da hat.
Ja, ja.
Also, du bist wahrscheinlich auch durchgedreht.
Ja, ich sage jetzt mal, ja, durchgedreht innerlich einfach fast überbissen, aber dann hast du nur schon, weißt du, das ist die Serie. Das ist wegen Maxorli 15 Minuten länger und wegen Lapierre noch 15-20 Minuten länger. Also können wir irgendwann, können wir irgendwann bitte noch heimgehen. Also,
das gehört dazu. Ja. Propos überbissen, wenn du schnell das vorstellst. Spielen.
Ja, was soll ich sagen? Das 2-1 sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist wahrscheinlich Goal. Aber wir haben Corona gehabt, die ganze Liga oben rein brüllt, bis kein Morgen mehr gibt. Wir haben kein Geld, die Spieler verdienen zu viel. Jetzt sind wir da. Ich weiss nicht, wie viele Trainerwechsel es in dieser Saison schon wieder gegeben hat. Ich weiss nicht, ob irgendein Team noch 6 Ausländer hat, oder 7, 8 oder 9. Und kein einziges Stadion bringt es her, dass so eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat. Ich meine, wir haben wieder 5 Minuten gebraucht, bis man überhaupt ein Frame gefunden hat, wo die Scheibe über der blauen Linie ist. Das ist lächerlich und es geht einfach nicht. Und da müssen sich einfach die oben rein mal etwas überlegen, wenn wir professioneller werden wollen.
So.
Wir können es endlos laufen lassen.
Das ist gut. Ah, schön, konfrontierst du mich noch mal mit dem.
Was denkst du heute, wenn du das hörst? Also wir sind immer noch begeistert. Das ist einmal als Voraussetzung, dass jemand unverblümt einmal sagt, was er denkt.
Also grundsätzlich ist ja gleich jemand mal ein emotionales Interview in meiner Karriere zusammengekommen. Es sind eigentlich alle ist immer aus den Emotionen entstanden, wo einfach gerade im Affekt rein oder etwas, was mich gestört hat, was einfach aus mir rausgeprasselt ist. Ich habe am nächsten Morgen gleich ab und zu dann gedacht, so, ist doch einfach die Schnur gehalten, aber mit 2-3 Mal drüber schlafen ist dann eh auch wieder gut gewesen und es hat grundsätzlich hat man auch immer etwas darüber zu erzählen gehabt. Und bei dem Interview muss ich sagen, das ist das einzige Mal gewesen, wo ich einfach wirklich gefunden habe, jetzt müssen wir mal etwas bewusst sagen. Und der Rottmeier hat mit mir das Interview geführt und ich habe vor dem Interview gesagt, lass nicht zu, jetzt stellst du mir die Frage wahrscheinlich wegen dem Zeug, ich werde explodieren, bitte hol mich bei der zweiten Frage, geh wieder oben runter, dass ich nicht komplett durchdrehe. Ich bin dann komplett durchgedreht, aber er hat es mir nicht ausgeschickt. Aber ich will einfach schauen, jetzt spielen das mir wieder vor, oder? Und es geht um das. Ich meine, jetzt, es ist ja lustig, es war auch ein Stück weit Unterhaltung gewesen, aber ich glaube einfach immer noch, wenn wir bei diesem Thema sind, da muss eine Lösung her und wir müssen in Zukunft ein bisschen innovativer und fortschrittlicher denken. Und es gibt, wenn die Clubs das nicht zahlen wollen, den Betrag, dann gibt es sicher auch Lösungen, wo man eine kleine billigere Variante könnte implementieren. Aber aus meiner Sicht ist das Produkt Hockey, das wir haben, ist sensationell. Wir haben so geile Stadien mittlerweile. Die Kurven sind voll. Die Stimmung ist eigentlich überall gut, bis auf ganz paar wenige Ausnahmen. Und was willst du noch mehr? Es wird immer besser, die Spieler werden besser, es wird schneller, es ist immer mehr Geld drin, aber irgendwo der technologische Fortschritt in 2-3 Sparten, den müssen wir herbringen. Und da geht es nicht darum, dass jemand laut ist, sondern dass, wenn man das auf den Tisch bringt, dass man mal eine differenzierte Diskussion oder eine Debatte führt, wo wollen wir in 5 bis 10 Jahren stehen. Und das einfach immer unter den Tisch wischen, glaube ich einfach nicht, dass das kann sein. Das ist auch ein Stück weit eine Verarschung am zahlenden Zuschauer. Und ja, es hat eben, es ist, die Grundaussage ist stimmt. Und es sind ja so viele Sachen, die aufgekommen sind, auch wegen nochmal Corona zurück. Ich meine, rückblickend muss man schon einfach auch sagen, die Spieler sind dort, haben sich mehr als Gentlemans verhalten. Wir haben mit der Spielergewerkschaft abgemacht, keiner hat einen dummen Latz, keine Interviews, in fast allen Clubs ist viel Geld abgegeben worden oder man hat gute Lösungen gefunden, die dem Club entgegengekommen sind. Die Einzigen, die sich dort die laut waren, sind CEOs. Da mag ich mich an 2-3 Interviews erinnern, wo ihr bei NZZ, Dagi, alles, die haben geredet. Und ich meine, dass man nachher als Dank von, es ist gleich ein bisschen, man kann darüber debattieren, 6 Ausländer oder 4, dass man eigentlich die Spieler, die gerade viel Geld verzichtet haben und fair sich verhalten haben in dem Ganzen, nachher nachher den Deckel drauf hat mit den, all diesen Änderungen, ist schon, eigentlich schon auch nicht so mega fair gewesen. Obwohl ich muss sagen, jetzt muss ich jetzt gleich auch noch schnell nachschieben, 6 Ausländer bei uns, qualitativ ist das Hockey einfach besser.
Also ich nehme das Interview als Beispiel. Ich mache ein Medientraining bei der Sport-RS, bei den jungen Sportlern, und nehme das als Beispiel und sage, wenn ihr eine Botschaft senden wollt und das über etwas diskutiert wird, dann müsst ihr genau so ein Interview geben. Ja. Also es ist eigentlich ein gutes Beispiel, eben, dass mal endlich jemand etwas sagt. Aber es ist schon spannend, dass du jetzt eben ansprichst, dass man sich eigentlich dann als Spieler schon ein bisschen verarscht fühlt mit den Änderungen, die jetzt gekommen sind. Wir haben das jetzt fast in jedem Podcast immer wieder diskutiert. Die Änderungen, 14 Teams sind zu viel, es bräuchte eine gute zweite Liga, die Durchlässigkeit, die 6 Ausländer, es bringt Qualität, aber es bringt eben schon auch die andere Seite. Also das finde ich jetzt noch spannend, dass du das ansprichst.
Ja, weißt du, ich finde es einfach grundsätzlich, es ist ja extrem schwierig, gewisse Sachen durchzubringen, so wie das System läuft, oder? Und das verstehe ich, aber es gibt ja schon, die haben ja viele Meetings, Sportchefen und auch CEOs, aber und diskutieren auch viele Punkte. Die Frage ist einfach, wo führt das alles her? Und ich sage einfach, wir müssen vielleicht mal so einen kurzfristigen, mittelfristigen und längerfristigen Plan haben und sagen, wo wollen wir stehen irgendwo? Und wie soll die Liga aussehen? Was ist das Produkt, das wir verkaufen wollen? Weil eben, der zahlende Fan, der ist sehr gut in der Schweiz. Und ich glaube einfach, das Hockey kann noch grösser werden. Und darum, man muss Lösungen finden, man muss irgendwo durch gewisse Lösungen vielleicht mit einem anderen System können bestimmen, ohne dass Zustimmung von allen hast oder von jedem, dass man halt einfach gewisse Sachen mit Mehrwertsentscheid durchbringt. Und ja, eben wie das genau zu und her geht, kann ich natürlich auch nicht direkt aus erster Hand sagen. Ich kenne, gehörst halt einfach ein bisschen von unserem Sportchef teils, wo ein bisschen erzählt. Aber es ist halt schon schwierig. Aber ich glaube einfach, das Produkt Hockey ist top, geil, und wir müssen irgendwo durch müssen wir den Weg finden, dass wir rundum ein bisschen besser werden.
Genau. Eben. Das Top-Produkt heisst ja immer auch daran denken, wie können wir das Top-Produkt, wenn nicht besser machen, mindestens so gestalten, dass es so gut bleibt. Unterhalb von der National League haben wir eine riesen Baustelle, das wissen wir. Mhm. Fans haben damals, ich mag mich erinnern, Corona-Zeit, wo die Proteste waren, sind, wir wollen nicht mehr Ausländer, wir wollen auf Abstieg garantiert, und wir wollen was noch, was ist es noch gewesen? Also mindestens die zwei Aspekte, die sind stark betont worden. Wenn man jetzt schaut, der Aufabstieg ist quasi abgeschafft worden. Ja. Durch die Hintertür mehr Ausländer haben wir auch, die wird dann gerechtfertigt, die Massnahmen mit, wir haben auch mehr Teams.
Ja.
Man kann irgendwie alles machen und es funktioniert aber gleich. Das ist jetzt verrückt. Also, die Leute kommen immer noch. Obwohl man den Aufabstieg, der ja eigentlich eine Möglichkeit wäre, um noch mehr verkaufen, noch mehr Leute ins Stadion bringen, da muss die Angst noch grösser sein als die Lust auf mehr.
Ja, also dort ist halt schon eine Problematik. Ich meine, die Teams, die wirklich in diesem Abstiegsstrudel sind, oder? Das ist natürlich auch verpflichtig, ein Budget rechnen. Nazi A, Nazi B ist nicht das Gleiche. Und Sponsoren zahlen natürlich auch viel. Dort verstehe ich Clubs natürlich schon, oder? Das ist natürlich ein Riesenseich. Aber ich glaube, so, weißt, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt im System, wie es jetzt halt ist, mit diesen 14 Teams, ich glaube, es ist nicht realistisch, dass das geändert wird. Das ist jetzt so. Ja. Das wird so sein und das ist so. Und jetzt müssen wir es gibt ja so viele andere Baustellen rundherum. Ich meine, es fehlt nach wie vor irgendwie ein klares Vermarktungskonzept, wo wir uns, auch unsere Stars, du musst doch die Spieler besser vermarkten auf dem Deckmantel von der ganzen Liga. Wenn ja, die Spiele werden produziert, man hat gute Bilder, das muss her. Der Social Media Auftritt auch bei den Jungen, das ist so wichtig. Das fehlt mir komplett. Und der technische Standard ist einfach nirgends. Eben, es kann nicht sein, dass mir sich das Nattel führen kann, mich einloggen im Stadion, Zugriff auf Kameras, wo Juniorenspiele filmen, die sind ja alle auf diesen Advanced Stats Sachen, und ich habe die besseren Winkel wie während einem Live-Match. Das kann doch nicht sein. Und da gibt es doch eine Billiglösung, wenn die Clubs, die 100'000 pro Club oder 150'000, mehr wird es wahrscheinlich nicht sein, müssten zahlen für den Mehraufwand. Aber irgendetwas muss man finden, weil das ja jetzt auch wieder, ein Beispiel ist Zürich-Bern. Das ist doch, der Ghetto ist einen Meter im Offside. Sein Schlittschuh ist einfach unter der Bande versteckt. Ja. Die Chiris dürfen es nicht geben. Letztes Mal wieder Biel, Johnny Kneubieler, Meter im Offside. weil der Pass so schnell von hinten kommt, kann die Kamera zu wenig schnell drehen. Von oben haben wir das Bild nicht.
Ja.
Also, Goal.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich, also das muss früher oder später kommen. Ich meine, ja. Es hat sehr viele Sachen gegeben mit der Kamera beim Goalie oder von oben, aber das haben wir 100 Mal müssen ansprechen. Dann ist es irgendwann auch gut, reden wir jetzt wieder drüber. Über die Kameras, das habe ich mich schon auch gefragt, ob es jetzt wirklich, man sagt immer, es kostet zu viel und es ist zu gross auf und es sind ja nur ein paar Mal, wo das passiert, auf die, weiss nicht, wie viele 100 Spiele, was es gibt, passiert es nur in so wenig Spielen.
Ja, aber das Argument stört mich. Ja. Es passiert zu wenig. Ja, aber komm, also Entschuldigung, von was reden wir? Hey, das ist die höchste Liga,
Top-Produkt.
Also, da bietet man doch einfach in so einem schwarz-weissen Entscheid. Offside, hast du keine Interpretationsmöglichkeit. Ja. Das ist schwarz-weiss. Und das kann man regeln.
Das könnte man regeln.
Das könnte man regeln.
Frage vom Willen, oder? Wenn man die Diskussion mit den Kameras auf der blauen Linie, da dreht sich sehr oft um den TV-Vertrag. Das heisst, wie speisen wir die Signale von diesen Kameras?
Genau.
Innen müssen wir mit dem TV-Partner abmachen. Wir brauchen einen zusätzlichen Kanal. Das ist wieder ein Mehraufwand. Ja. Da geht es nicht einmal nur um die Kosten von diesen Kameras.
Nein, das weiss ich. Darum sage ich, es kommt ja schon ein siebenstelliger Betrag zusammen. Ja. Es kostet schon etwas. Es ist schon nicht so einfach. Aber
also, ich glaube, man vertröstet sich ein bisschen damit, dass man jetzt die Vorfälle hat während der Quali.
Eben, ja,
noch nie etwas Richtiges passiert ist im Spiel 7. Wenn dann der SCB übertroffen wäre, wünsche ich jetzt niemandem. Aber wir wissen, dass dann aus dieser Ecke
das
sicher eine Stimme
das kommt,
würde man sagen, das geht nicht. Also es kommt immer darauf an.
Ja, vielleicht müssen wir ja hoffen, dass es in dem Fall passiert. Dass
ja,
es dann
ist ja
auch blöd, dass etwas muss passieren, zuerst bevor man es einführt. Aber es ist ja schon passiert,
wenn man in den Playoffs. Der Mensch tickt ein bisschen so, dass er erst dann einwilligt, wenn es nicht mehr anders geht, oder? Also,
ja.
Nein, eben, also nochmal, es ist ja eben, das, mit mir könnt ihr es auf und ab diskutieren. Ich glaube einfach, dass irgendjemand, der in charge ist, muss sagen, das ist uns jetzt wichtig, dass wir gewisse Sachen professionalisieren. Das ist der Plan, das machen wir und das bieten wir nachher dem Zuschauer und allen Beteiligten. Nein, sorry, Schiedsrichter. die werden schon, die sind allem geschuld. Die sind wirklich allem geschuld. Und also das ist ja zumutig, wenn die in dem Räumli sind, einmal, dann sind sie noch verkabelt, dann darfst du denen noch zuhören, dann sind sie ja komplett exposed und sollen auf so einem scheiß Bildschirm etwas entscheiden. Die können dann nur verlieren.
Ja, mit Puls 180 noch da rausgehst, also das finde ich schon, dass wir das wenigstens können.
Es ist nicht fair, weil es ist ja manchmal passiert, so ja wirklich, dass du noch denkst, was labert jetzt der? Das ist ja dann, ich finde, wie, wenn die Hilfsmittel so nicht zur Verfügung haben, dass die richtige oder perfekte Entscheidung treffen können, dann haben wir no business, dass wir denen noch zuhören.
Also du bist dagegen, dass man denen noch zuhören
kann? Bin ich komplett dagegen. Ich sage, man kann das schon aufnehmen. Wenn es ein Problem gibt, hast du einen Schiri-Chef, der kann es kontrollieren, der schaut es mit denen an. Und dann kann man auch mal, wenn es einen Fehler gibt, kann man herstehen, hey, wir haben es zusammen angeschaut, der und der Fehler ist in der Kabine passiert, ist unser Fehler und so ist es. Dann kann man herstehen, das ist kein Problem. Aber dass wir jetzt da, Entschuldigung, das versteht auch nicht jeder Fan, was dort hinten abgeht. Dass man denen jetzt noch.
Ja, es ist natürlich transparent, oder? Man sieht, man will ja eigentlich zeigen, wie kommen sie auf die Entscheidung.
Ich weiss, aber es ist, das im MySportstudio versuchen zu sehen, mit dem Schiedsrichter, der zugeschaltet ist, zu erklären, wieso der Entscheid zustande kommt. Und es ist halt mehr ein Ärgernis, wie das ein Mehrwert ist.
Lassen wir einen Finger davon. Jetzt bist du dran.
Sorry, ich kann nur wegen dieser Vermarktungsgeschichte. Das finde ich auch extrem spannend, dass du sagst. Eben ein paar haben das Gefühl, Social Media sind ja nicht so wichtig, oder? Und wenn ich da gesehen habe, was jetzt bei den Four Nations los ist. Wow. Also, erstens mal, die Spiele sind richtig geil. Ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir leid. Das ist wirklich riesig.
Yeah.
Hey, und dann gehe ich am Morgen ins Instagram und dann knallt es nur. Also dann siehst du alles, du siehst jeden Spieler, Interviews. Das Gefühl ist das Größte von der Welt und die Welt dreht sich nur noch um das. Yeah. Und genau so muss es ja auch sein. Aber die Stars vermarktet und das ist jetzt ein Paradebeispiel für mich, wie man es eigentlich in der Schweiz könnte machen, dass eben der Sport wirklich zur Nummer 1 wird und noch grösser wird, weil die Leute sind, wo sie sind, auf Social Media. Und das ist mir jetzt so krass eingefahren, weil in der National League siehst selten mehr etwas, wirklich
und
nicht mehr.
Ja wirklich und du hättest Content,
genau.
Du hättest Content und es gibt Leute, die den Content auch richtig überbringen würden, die den Mehrwert auch für den Fan wird bringen würden. Das ist ja nachher auch wieder, wenn du ganz US-Sport schaust, wie wie die den vermarkten, ja, was für eine Maschinerie hinten dran ist. Mit, jetzt müssen wir noch weitergehen wie Podcasts, das ist Debate-Shows, Segments, wo sie das ganze Wochenende auseinandernehmen. Und das will ja der Fan auch sehen. Der will am Schluss wissen, was ist jetzt genau passiert. Nicht der Live-Kommentar oder der Bericht, oder das liest ihn nachher niemand mehr. Aber wieso, was ist jetzt passiert? Und es gibt ja genug Situationen am Montagmorgen, wo du dann auch cool kannst, darüber diskutieren, was speziell so am Wochenende passiert ist. Ja. Und man hat ja alles. Aber man muss es brauchen.
Ja. Das ist so. Man muss es brauchen.
Man muss es definitiv brauchen. Also
das Four Nations ist schon... Du sagst, krank.
Nein, das ist,
also Hockey ist...
Nein, Next Level. Das muss man wirklich...
Das schüttelst du, wenn du das siehst.
Ja, ich habe jetzt jeden Match gesehen. Ich habe die Nacht das erste Mal, das letzte Drittel, habe ich dann abgestellt, weil es wirklich um nichts mehr gegangen ist. Aber also der Event, das tut mir eigentlich... Für den Schweizer Hockey-Fan, das tut mir weh. Weil... Wenn man so jetzt die Entwicklung anschaut, seit den letzten Olympischen Spielen, wie sich das, die Hockey-WM entwickelt hat, von der Qualität, wer dort noch kommt und wie das Turnier ist, dann, und jetzt hast du einen Vergleich.
Das Krümpelturnier dagegen.
Das ist krank. Und es interessiert dann niemanden. Und wenn ich mir überlege, jetzt haben wir ja so eine gute Mannschaft, wo ja wirklich, wo Qualität auf dem Eis steht, das wäre doch cool, wenn man die mal gegen die Besten wirklich sehen. Jetzt haben wir zum guten Glück dann bald wieder eine Chance.
Also, ja, ich habe Angst, wenn ich ehrlich bin.
Nein, ja, Olympische Spiele. Ja, nein, ich mache mir keine Sorgen. Weißt, das ist ja,
wirklich?
Ja, das Einzige, was mir jetzt halt aus meiner Sicht, was mir wehtut, ist so ein bisschen, ich weiss nicht, wie gut das dann zu Weg ist nächstes Jahr, aber wir haben eigentlich jetzt ein 10-jähriges Window verpasst, zum Giannoni gegen die Besten in der Kiste haben. Mhm. Der ist, Sochi ist er kein Faktor gewesen. Und jetzt ist er ein Spätherbst, aber er ist ja genau der Spieler, der jetzt 10 Jahre in jedem Match hat können den Unterschied machen und so jemanden schlagen. Das ist, es gibt keinen Spieler, der in den letzten 20 Jahren so viel Einfluss auf Sieg oder Niederlage gehabt hat. Und jetzt haben wir, es einfach 10 Jahre, Giannoni nie Best on Best gehabt.
Ja, das ist so schade. Mich eigentlich auch auf.
Das ist so
schade. Das stimmt. Aber eben nur wieso, dass ich Angst habe. Also, eben in einem Jahr, ich freue mich schon so riesig auf den Event. Ich meine, Schweiz ist mit Schweden und Kanada in der Gruppe. Und dann stelle ich mir vor, unsere Jungs dort hinten, da kommt der Crosby, McKinnon und McDavid anzufahren. Da kannst du noch 3 Giannonis drin haben. Also ich weiss nicht, glaubst du wirklich, man hat eine Chance? Also ich habe schwerste Bedenken. Und wenn ich dieses Spiel jetzt gesehen
habe. Ja, also weißt du, es geht jetzt nicht gerade darum, ob wir Chance oder nicht haben. Aber grundsätzlich ist es einfach cool, die besten Nationen, die besten Spieler zu sehen. Wenn wir doch von einer Weltmeisterschaft reden. Also Fußball. Ich meine, EM im Fußball hat den grössten Stellenwert wie die Hockey-WM. Das ist einfach, mittlerweile hat es ein Ausmaß angenommen. Ich meine, jetzt sind die Russen nicht dabei. Die Finnen und die Schweden, also was da mal für Mannschaften kommen, ist auch, dann die US-Boys kommen mit ihren College-Plus-Kids für 2 Wochen Party und Kanadier kommen sporadisch mal ein Star, aber da kommt nicht mehr die Wucht, die gekommen ist, zeitenweise. Und was jetzt ein bisschen die Hoffnung ist im Build-up auf die Olympischen Spiele, dass die Jungs sich halt auch außerhalb von dem Four Nations Turnier zeigen müssen oder wollen zeigen und dass die jetzt dann an die WM kommen und dann ist das Produkt auch wieder interessanter und qualitativ besser. Hoffentlich.
Aber es findet halt immer noch jedes Jahr statt.
Ja, das ist schon.
Dass er sich rar macht, der macht sich interessant. Und so das Turnier jedes Jahr ist halt auch schwierig zu verkaufen. Man kann die IHF verstehen. Sie brauchen das Geld, um ein Turnier finanzieren,
vor allem die Jungen,
oder? Wichtig sind. U18, U20 Frauenturnier, U16-Turnier und so weiter. Wer würde das auszahlen? Das ist die Frage, die sie stellen. Niemand würde das zahlen, oder? Unsere Profiklubs sicher nicht. Die brauchen das Geld für anderes. Also, die internationale Entwicklung darf man nicht vergessen. Und die Nordamerikaner haben auch von dem profitiert, oder? Die spielen auch gerne die U18 WM und U20.
Dort müssten sie natürlich schon ein bisschen, also, sie können nicht einfach auf Europa kommen und den Stinkfinger zeigen. Aber das machen sie aber.
Ja, ja. Also mit dem World Cup of Hockey natürlich.
Ja, aber weil eben das Konstrukt Junior ist natürlich schon extrem wichtig. Von dem profitieren sie auch. Ich meine, das ist ein extrem wichtiger Anhaltspunkt für alle ihre Drafts. Ja. Die Scouts sind nicht alle so gut. Einfach, dass das auch gesagt wird, aber rein, wenn man jetzt sieht, was das Four Nations Turnier auslöst. Ich meine, die Amis, ich habe das noch nie gesehen. Die spinnen wirklich, wie die aufeinander losgehen. Und Kanadier und Pride und die Stimmung in Montreal. Ich bin jetzt gespannt, Finale in Boston. Jetzt ist noch nicht so gewesen wie in Kanada.
Nein, aber Boston, das ist auch, ich bin nicht mal ein Hockey-Match geschaut. In dem TD Dominion hat das noch geheißen, Stadion. Boston ist eh eine wahnsinnige Sportstadt. Du kannst schauen, was du willst. Baseball, Celtics, Red Sox, Celtics.
Patriots.
Das Nordosten dort, USA, das ist Sport, hat dort einen riesen Stellenwert. Das verschreckt richtig, oder? Und in dem Hockeystadion, den ja früher die Halle, die kannte, ist, das war, glaube ich, das kleinste Stadion, das kleinste Eis, alles am
sogar engsten. Sogar Decken sind noch abdings. Ja.
Also, das ist immer etwas Spezielles gewesen.
Alte Tigergarten.
Das ist jetzt ein normales Stadion, also für uns nicht, aber für nordamerikanische Verhältnisse. Aber immer eines von den Leuten und Verrücktesten, sagen sie. Ich bin gespannt, wie das sein wird, wenn sie wieder aufschaukeln dort vor dem Finalspiel. Revanche Kanadier. Also sie sind in Montreal geschlagen worden, sie sind verprügelt worden, sind sie nicht. Ich glaube, die haben sich gut gewehrt.
Ja.
Die Amerikaner haben dort die Initialzündung geliefert. Aber ich meine, von den Zuschauern ist nicht einer davon gelaufen dort. Nein. Müssen wir da bei der IHF, bei unserem europäischen Regelhüter, nicht einmal darüber nachdenken, ob es sich lohnen würde, wenn man von der Regulierungswut ein bisschen wegkommen würde und etwas zulassen würde. Ich meine, Zuschauer lieben die Schlägereien. Passiert dort praktisch nie etwas.
Ja.
Und bei uns gibt es aber sofort 5 plus Restausstoß. Das heisst, die Spieler machen es nicht, weil du nicht mehr auf dem Eis sein nachher.
Mhm.
Also, dass man da vielleicht ein bisschen darüber nachdenken würde, gibt den Leuten, was wenn Brot und Spielschlägereien zulassen.
Ja. Ja, gut, eben, es kommt, muss ich sagen, jetzt, wenn man es auf die Schweiz bezieht, ist qualitativ viel gute Fighter haben wir jetzt da schon auch nicht.
Der Grant sucht ja.
Der Grant sucht,
das gar keine Gegner.
Es wäre lustig gewesen, wenn der Max noch da wäre.
Ja,
aber auch er ist eigentlich nicht wirklich ein Wunderfighter gewesen. Die zweimal, wo er geschlägelt hat, hat er ja im Derby hat er dann auch kassiert. Also so ein Wunderschlägler ist er dann auch nicht gewesen. Und ja, ich glaube, also Schweizer wirklich gute Fighter ist...
Ich glaube, da hat es etwa die einen darunter, wo man wahrscheinlich unterschätzt. Weil
wir wollen ja keine Goons,
wie es Kanada
kann. Nein, aber es ist ja gleich, also wenn du diese Jungs siehst, die wissen schon, wo das zu ihnen... Und sie haben, weißt du, der Kopf ist oben, also face to face, und wissen wo. Und ich sage einfach, also ein bisschen, wenn du dem ausgehen willst,
Hast du das mal gemacht? Hast du den schon mal?
Nein, sie haben es vielleicht. In meinem ersten Jahr ist der Bertuzzi zu mir gekommen, nächste Woche Vancouver, you're gonna fight. Und ich so, nein, sicher nicht. Yes, you do. Und ich so, nein, sicher nicht. Ich so, mal, jetzt hat einer die genau gleiche Schwester wie du. Und ich so, wer? Ja, sicher.
Jesus.
Ich so, Mason Raymond, der war ja nachher noch in der Schweiz gewesen. Und ich so, das kann nicht sein, dass ich auf irgendeiner Ebene hier einen Fight gewinne. Und er hat gesagt, we're gonna set it up. Und ich so, hast du gerade vergessen.
Du hast es nicht gemacht.
Nicht gemacht. Nein, es war auch mega spät in der Saison nachher gewesen. Wir sind ja das letzte Spiel gewesen. Wir mussten unbedingt gewinnen. Wir haben dann im Penaltyschiessen verloren, aber wir haben die letzten 4 Spiele noch gewinnen. Ich hatte das Gefühl, dass die Trainer Freude hatten, wenn da der Swiss Chocolate da noch das Gefühl hat, er sei jetzt noch ein Goon.
Also man halten fest am Zetterberg Dom Perignon, Arschwitzen geht, Schlägel auf dem Eis geht, aber nicht.
Nein. Nein, also eben, es ist ja, das ist ja überhaupt nicht meins gewesen. Es ist ja, das sind andere, machen das besser.
Ah, ich glaube, das braucht auch ein bisschen die Kultur, oder? Wir haben die mit Kanadier zusammengespielt, wo das immer gemacht haben. Und du merkst einfach, wie du sagst, die Erfahrung. Wo heben, wie heben, wenn zeugen, wenn nicht zeugen. Macht viel aus. Und wenn du einfach drei spazierst, dann liegst du plötzlich auf dem Buckel und siehst Sternchen. Und das willst du ja nicht, oder?
Nein.
Also, wenn die gegeneinander schlägeln, dann passiert meistens nichts, weil beide wissen was sie tun. Oder?
Ja, wir haben ja vielfach so, in der Schweiz haben wir gleich zu Zug, haben wir ja gleich auch noch eine Mannschaft gehabt, dort rechte Rumpeltruppe, gleich ein paar Spieler gehabt, die dann in der Vorbereitung das einmal sich ein bisschen ausgelebt haben. Also mag mich dann schon erinnern, ein Helbling hat dann jemand mal die Hände gehen lassen, Chichi, der Josh hat zehnmal pro Vorbereitung durchgesagt, bis er gegen Deutschland hat er das Line-Up nicht gut studiert. Die haben irgend so einen AHL-Goon eingeflogen, 2 Meter. Hey, der hat dem durch den Helm durch. Der sah ausgesehen. Ich konnte es fast nicht glauben. Helm kaputt und Beulen durch den Kopf durch. Dann ist er nachher googeln, was das für eine war. Gescheiden nicht geschlägelt.
Sportliche Erkenntnis.
Ja.
Apropos sportliche Erkenntnis. Ein Kollege von mir hat gesagt, ich müsste etwas fragen bezüglich NHL.
Ja.
Detroit, der entscheidet, dort wegzugehen. Willst du es nochmal machen?
Nein, logisch nicht. Jetzt so, aber ich muss gleich schnell ein bisschen ausholen, um die Frage zu beantworten. Es war eine mega lange Saison gewesen, sehr intensiv, sehr viele neue Emotionen. Und ich bin heimgekommen und bin echt kaputt gewesen. Bin empfangen worden, wenn ich das zurückschaue, ist sehr surreal gewesen. Also, ich kann gar nicht können glauben, es ist schwierig gewesen, als Hockeyspieler, dass man es so wahrnimmt, dass du plötzlich auf der Straße, also nicht von Hockeyfans, angehauen wirst und weiss nicht was. Das war eine sehr spezielle Situation gewesen. Sehr hoch geflogen, sehr nah an der Sonne gewesen, Kopf nicht beieinander gehabt. Es hat sicher mal eine ruhige Minute gebraucht, wo ich mit meinen Eltern und meinem Bruder zusammen gesessen wäre, um diesen Schritt ein bisschen zu diskutieren. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt auch mega einfach zum Sagen rückblickend, weil ich bin kaputt gewesen, habe nicht mehr mögen. Alles nur nicht über Hockey denken, mal schnell 2 Wochen Pause. Mhm. Und die Free Agency ist so schnell gekommen. Wir hatten gar keine Zeit gehabt. Die Saison ist so lang gegangen. Ich meine, ich habe noch 2 Wochen länger gespielt, wie die WM war. Und wir waren in der zweiten Runde. Und dann ist das gekommen und mit der Entscheid habe ich nachher getroffen, klar. Aber weder bin ich gut vorbereitet gewesen auf den Entscheid oder gut vorbereitet worden. Und dann, was man auch muss sagen, ist sicher das schlechteste mögliche Szenario gewesen mit dem Salary Cap, wo halt geschränkt worden ist durch den Lockout.
Lockout, ja.
Kein Cap Space rum war. Darum war es nachher auch so schwierig gewesen, überhaupt noch ein Team zu finden. Das ist komplett unterschätzt worden. Und eben, es redet ja nachher all davon, dass ich mich für New Jersey entschieden habe, aber ich hatte den Vertrag gar nicht gehabt. Und der Lou Lamorello hat mir angerufen und gesagt, hey, wie wend ich? Er hat seine Abklärungen gemacht, hat diverse Telefone geführt, sie würden mich sehr gerne auf New Jersey holen. Ich sagte, ja, ist gut. Mal haben gesagt, soll den Vertrag aushandeln. Ich sagte, es gibt keinen Vertrag. Du bist übergekommen, Tryout. Ich sagte, ja. Eine riesige Offerte von Russland auf dem Tisch, oder? Was machst du? Gehst du auf Russland 1 Jahr, vergolden lassen, oder gehst du in ein Tryout auf New Jersey? Und der Lou hat mir gesagt, if you perform, I will sign you, I don't fuck around. Und dann bin ich über. Das erste Spiel gelandet, gerade nach 13 oder 14 Stunden gespielt. Das war so lala. Und dann habe ich wirklich 2 Spiele gespielt. Bin, glaube ich, 2-mal der beste Spieler auf dem Feld gewesen. Und dann hat mir ein Agent nach 6 oder 7 Tagen hat mir angerufen und gesagt, Lou wants to sign you. 2 Jahre, 5 Millionen. Aus dem Tryout raus.
Ja.
Aber es war ja nicht der Entscheid von Detroit weg auf New Jersey. Ja. Es war mehr gewesen. Ich hatte den Kopf nicht beieinander für die Vertragsverlängerung.
Ja. Also, das ist einfach... Hast du zu wenig Zeit genommen für das?
Ja, A, habe ich keine Zeit gehabt und B, habe ich mir sie nicht genommen, die wenige, die ich hatte.
Ja.
Aber eben, weißt du, eben zurückreflektiert, oder? Es ist jetzt mega einfach, so das zu sagen.
Nachher ist immer schlauer.
Schlauer. Es ist so viele Emotionen, Eindrücke auf mich eingeprasselt, wo ich heimgekommen bin. Jeder hat etwas von dir wollen und eben, du wirst so auf den Sockel aufgestellt und es war wirklich schwierig gewesen, zum den Kopf beieinander behalten. Und ich habe offensichtlich die 2 Wochen, die ich den Kopf beieinander hatte, habe ich es nicht richtig hergebracht.
Das führt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Eben die Beratung vielleicht auch nicht best beraten gewesen, ich weiss es nicht. Und das führt mich zu der Frage für die Zukunft. Du hast jetzt von Beratern geredet, wir hatten von Trainern, wo ich dich auch noch wieder gesehen wäre, TV-Experte, der mal sagt, was er denkt und nicht nur irgendwelche Verpflichtungen sonst hat, sondern einfach mal sagt, was er denkt. Aber hast du da mal Gedanken gemacht? Du hast so viele Facetten gesehen von dem Sport. Du bist mit dem Sport so verbunden. Hast du machen was du liebst? Hast du da schon Gedanken gemacht, ob im Hockey willst du bleiben oder nicht? Da bin ich Huckler gerade letztens in einem Interview gesagt, man soll einfach mal weggehen. Er hat gesagt, 3 Jahre einfach mal weggehen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen lang.
Das ist aber lang, ja.
Ja, siehst du dich noch im Eishockey oder ist das momentan wirklich einfach noch zu früh?
Also mit dem Benny Huckel und ich gehe nicht ein. Ja, ich muss jetzt schon zuerst, ich freue mich, also jetzt hoffe ich, dass die Mannschaft wirklich noch so gut wie möglich spielt und Ziel erreicht. Aber ich freue mich schon auf den Cut, der dann kommt, die Saison mal richtig fertig ist und dann muss ich wirklich mal weg, vor allem einfach Kopf lüften, gar keine Verpflichtungen mehr gegenüber vom Club oder auch Leuten, die jetzt gleich noch da sind. Und dann, ja, stehen ein paar interessante Sachen im Raum. Und was bei mir sicher wird der Fall sein, ist, wenn ich mich für etwas entscheide, dann würde ich es richtig machen. Dann muss ich mit Herzblut dabei sein und nicht einfach, dass es gemacht ist, egal in welchem Segment. Und ich glaube, es kann gut sein, dass es im Sport oder im Hockey wird sein. Das ist meine ganze Liebe, Passion und auch die grösste Zeit in meinem Leben, die ich aufgewendet habe. Und eben, ich glaube, auch in vielen Bereichen habe ich grosse Liebe zum Detail gehabt. Vielleicht verschiedene Stationen einmal noch ein bisschen weiterdenkt, was könnte später sein oder aus anderen Blickwinkeln versucht zu betrachten. Darum habe ich mir sicher dort ein kleines Rucksäckchen aneignen und ich glaube, es wird schon irgendwo durch mit dem Sport verbunden etwas sein. Aber jetzt muss ich wirklich zuerst mal ein bisschen wegkommen.
Ja, also ich würde dich schwer ermuntern, zu meinem Eishockey zu bleiben. Also, ich finde es immer so schade, wenn ja, grosse Persönlichkeit, die viele gesehen haben, nachher einfach nicht mehr im Hockey sind. Vor allem, ich denke jetzt auch an Junge, oder? Also, ja, wenn wir dann früher trainieren und du hast einen Nationalstar gehabt, der gekommen ist oder der etwas gezeigt hat. Oder ja. Was machen die ersten? Gehen auf Google, wenn sie jetzt nicht würden kennen und sehen, wow, der hat schon gespielt, hat das und das gemacht. Dann muss ich irgendwie am System erhalten bleiben, oder? Und das finde ich dann immer so schade und kann es irgendwie auch nicht nachvollziehen, wenn jemand dann gar nichts mehr will mit dem Sport zu tun.
Aber ja, nein, also ich glaube, die Jungen sind ein grosser Punkt. Das ist sicher sehr interessant. Ich meine, ich habe auch in meiner Juniorenzeit ich habe immer wieder Glück gehabt, dass ich an den richtigen Trainer gekommen bin oder an einen richtigen Menschen, der mir den richtigen Tipp gegeben hat zum richtigen Zeitpunkt, der mich mitgezogen hat. Und ich glaube, auch im Juniorenbereich glaube ich, ist auch ein grosser Punkt, wo man Fortschritt machen kann. Und das ist sicher auch offene Diskussion, ob das in diesem Bereich könnte stattfinden. Aber eben, wie gesagt, es ist wirklich noch zu früh. Ich muss das Ganze jetzt mal sitzen lassen. Es kommen noch andere Aufgaben auf mich zu. Und dann werde ich sehen, was da kommt.
Gut. Also ich würde sagen, für die nächste Zeit Finger weg von der Champagnerflasche. Vom Boxen sowieso. Und danke vielmals, dass du da warst. Es war wirklich spannend gewesen. Ich glaube, wir könnten
sehr, noch, mega cool
gewesen. Ja. Nochmal 90 Minuten machen. Ja. Vielleicht gibt es Teil 2. Schauen wir mal.
Jetzt, wir können schauen, ja.
Du darfst zuerst mal in Ruhe die Zeit geniessen. Merci vielmals.
Danke vielmals.
Sehr spannend.
Danke. Ich bin gerne gekommen. Merci euch zwei.
Danke dir. Und tschüss miteinander.
Ciao zusammen.